Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Caesar, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Caesar ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von drei Kindern, geschieden und frisch verheiratet. Ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über drei Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können? Und hier kommt noch ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Viele von euch haben mich gefragt, was ich denn eigentlich in meiner schamanischen Praxis so mache. Und ihr könnt da reinriechen. Am 3. August machen Juli Banu und ich einen Tag für Frauen, der heißt Womb Bliss. Und es geht in erster Linie um Schoßraumheilung. Es geht um Körperübungen, es geht um tantrische Übungen und es gibt eine Trommelreise. Und wir werden gemeinsam den Raum halten und kreieren für all die Themen, die in jeder Einzelnen so hochploppen, vielleicht gerade jetzt in der Zeit, oder schon ein bisschen länger nach oben wollen, sich aber nicht getraut haben, sich zu zeigen. Dafür ist dieser Tag und das ist eine ganz, ganz herzliche Einladung, bevor es jetzt tatsächlich mit unserem Gast losgeht. Und wer noch mehr dazu wissen möchte, der folgt mir bei Instagram, Caesar Trautmann oder Juli Banu, das ist Juliversum, auch bei Instagram. Oder ihr könnt mir auch auf meiner Website schreiben und dann können wir euch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir freuen uns sehr auf die, die alle kommen. Es wird ein sehr, sehr wundervoller und besonderer Tag.
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Deswegen mag ich ja den Stoizismus so, weil er ein bisschen damit bricht. Gleichzeitig gibt er uns ja eine gute Art und Weise, wie wir mit dem Unvermeidbaren umgehen können. Ja, dass es eben auch das gibt. Und dieser Gedanke ist ja sehr wohltuend auch wichtig. Ne? Wir können ja nicht alles beeinflussen, so wie wir das wollen. Auch nicht mit der Kraft der Gedanken. Da gibt es schon Grenzen, wobei die eben fließend sind. Ich finde, das ist das Entscheidende. Wir können Grenzen immer verschieben. Und das, finde ich, macht für mich auch die Essenz der Kraft der Gedanken aus und der Emotionen. Nehmen wir jetzt die Kindheit zum Beispiel, das, was wir erfahren haben, obwohl es ja vorbei ist, insofern endgültig, wenn man so will, ja, ob wir jetzt einen Menschen verloren haben, ob wir bestimmte Wunden erlebt haben, Wunden zugefügt bekommen haben, Konflikte, das ist ja vorbei in dem Sinne und gleichzeitig kann ich aber im Nachhinein immer nochmal es erleben, es neu für mich deuten. Ja, es neu in eine neue Dimension bringen für mich, insofern verändern.
Wir sind am gewohnten Küchentisch bei Katinka. Herzlich willkommen. Wir haben auch einen, ich will nicht sagen gewohnten Gast, aber Jörg Bernardi, Dr. Jörg Bernardi, du warst schon mal bei uns.
An diesem Tisch. Ich erkenne ihn wieder.
Ohne Fahrstuhl.
Genau. Der war neu, das habe ich sofort gesehen. Da war nämlich vorher.
Oder gemerkt in den Beinen.
Hier im Eingang, wenn man das Treppenhaus hochkommt, war nämlich vorher ein ganz, ganz schönes Licht.
Das stimmt.
Das jetzt durch den Fahrstuhl ein bisschen sich verändert hat, sagen wir mal so. Es ist ja sehr, sehr angenehm, so ein Fahrstuhl. Aber das Licht war vorher auch sehr schön.
Ich bin nicht unbedingt der größte Fan, zumal das auch so ein schönes altes Treppenhaus war.
Genau.
Aber da wollen wir jetzt nicht einsteigen.
Genau, also herzlich willkommen, lieber Jörg.
Vielen Dank.
Wundervoll, dass du nochmal zu uns kommst und ich habe deine Folge bei uns, denn du warst schon Folge 81 bei uns und da war ich schon so im Glück, als ich die gestern und heute gehört habe. Ich habe in dein Buch nochmal reingeschaut und dachte, wie unvorstellbar zeitlos das ist, womit du unterwegs bist. Und was du in die Welt bringst, und eigentlich ist es nicht nur zeitlos, sondern aktueller. Es wird immer aktueller. Also du bist ein ganz großer Stoiker-Fan, wäre jetzt ein bisschen billig gesagt. Aber du bist die Verkörperung heute von dem, was die Stoiker uns schon vor tausenden von Jahren versucht haben mitzuteilen. Und da steigen wir jetzt heute wieder ein. Und wollen euch wirklich beschenken, weil es ist jetzt mein Wort, es geht darum, dass wir uns gegenseitig beschenken. Weiterhin immer mehr, vor allen Dingen auch mit altem Wissen. Und ich glaube, dafür bist du heute da. Und wir freuen uns riesig. Und du sagtest, du hättest heute Nacht so abgefahren geträumt. Katinka auch abgefahren geträumt, ich die ganzen Tage auch. Also, lieber Jörg, du fängst an.
Jetzt kommt's raus, ja. Ja, vielen
Dank.
Wir
sind gespannt.
Das alte Wissen und zeitlos. Wahrscheinlich ist das aber, macht das auch zeitlose Weisheiten aus, dass sie hier und da immer sehr aktuell erscheinen oder so erscheinen, als würden sie noch aktueller. Ich glaube, das macht das Zeitlose aus. Aber zum Zeitlosen, ich glaube, das passt auch gleich zu dem Traum. Den habe ich ja angekündigt. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Und zwar ist dieser Traum für mich auch zeitlos. Ich habe nämlich natürlich heute Morgen drüber nachgedacht, weil ich bin aufgewacht und ich war erschlagen, wirklich komplett erschlagen, weil dieses Gefühl oder die Gefühle so stark waren. Die waren so raumeinnehmend. Ich hatte den Eindruck, ich bestehe nur noch aus diesen zwei Gefühlen. Das waren tatsächlich Traurigkeit und Einsamkeit. Und das lässt sich aus dem Traum gar nicht sofort verstehen, vielleicht schon. Das waren einfach Szenen. Ich saß, glaube ich, in einem Raum und wollte ein Seminar geben. Und es ist aber niemand gekommen zu diesem Seminar. Das heißt, dieses Ausgeschlossensein, ja. Und ich konnte aber durch die Fensterscheiben, also ich saß offenbar in einem Glasraum, konnte ich aber sehen, dass im Raum neben mir offenbar, das war komplett ausgebucht, ja. Also da waren alle die eigentlich sonst zu mir kommen würden, saßen da, weil das war irgendwie ein besonderes, was auch immer, eine besondere Veranstaltung, oder eine Person, die nur, ne, einmal im Jahr da ist. Irgendwas war da exklusiv. Und ich hatte vollstes Verständnis, aber ich saß da, aber auch angewurzelt an meinem Platz. Und da hat sich dieses Gefühl dann aufgebaut, nämlich ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war handlungsunfähig. Und war komplett abgetrennt. Ich konnte alles sehen, also dieses angewurzelt sein an dem Stuhl oder wo auch immer und sich nicht bewegen können. Und gleichzeitig konnte ich aber alles sehen. So ein bisschen so stelle ich mir die Hölle vor, ja. Man kann gar nichts mehr machen, aber man muss dieses
erdulden.
Man muss das erdulden, das, was worunter man leidet oder worauf man gerade nicht klarkommt, ja. Und dann ging das aber weiter, dass sogar einer von den Teilnehmern hatte auch noch ein Buch von mir. Und hatte das aber nicht dabei. Das heißt, ich hätte ja wenigstens noch mein Buch haben können und lesen können, aber selbst da meinte er, nein, bringe ich nächste Woche mit. Und dann ging es weiter, habe ich plötzlich Szenenwechsel, dann war ich in London und sollte einen meiner besten Freunde treffen. Da bin ich eingeladen dieses Jahr zur Hochzeit. Der heiratet zum zweiten Mal und er hat mich gefragt, ob ich eine kleine Rede halte oder so irgendwas Kleines beitragen kann, ne, in meinem Poor English, mache ich natürlich gerne. Wahrscheinlich arbeitet das jetzt schon. Ne?
Ja.
Wir träumen ja oft eben auch, weil wir uns schon auf die Zukunft vorbereiten. Das finde ich ja das Faszinierendste über das Träumen. Das ist gar nicht nur immer eine Verarbeitung von Vergangenheit, sondern wir bereiten uns auf die Zukunft vor. Deswegen passt das gerade so gut. Und da war ich aber auch quasi außen vor, weil ich habe meinen Freund nicht getroffen in dem ganzen Traum. Ich bin die ganze Nacht durch London gelaufen, habe falsche U-Bahn oder Tubes genommen, so. Habe auch irgendwie, glaube ich, war mit einer Person noch unterwegs und auch da, ich konnte nichts machen. Sie ist dann irgendwie Achterbahn gefahren oder ne, mit diesem London Eye wahrscheinlich, irgendwas Schnelleres auf jeden Fall, so in die Richtung. Und selbst da habe ich mich nicht raufgetraut und auch da war ich total in mich und leer habe ich mich gefühlt und konnte an nichts teilnehmen.
Gefangen?
Gefangen, ja.
Fühlt sich so ein bisschen nach Ohnmacht.
Abgeschnitten, gefangen. Und auch, ich war innerlich total ausgehöhlt. Und da mit diesem Gefühl bin ich dann aufgewacht. Ich konnte zweimal nicht teilnehmen. Ich war zweimal total traurig und einsam. Und damit bin ich aufgewacht.
Puh, und nicht connected. Nicht connected. Genau. Also du kommst sofort mit deinem Traum, Katja.
Nee.
Doch. Und ich will nur sagen, als in tiefer Verbundenheit, lieber Jörg, ich habe so oft genau das geträumt. Und deswegen kommt auch gleich die Anschlussfrage, was hast du in deiner Kindheit erlebt, weil es mit damit zu tun haben. Also mein Traum ist, also wenn es mir echt nicht gut geht, so, was ich tagsüber manchmal gar nicht merke, aber wenn ich nachts den Traum habe, dass ich in einem großen Haus bin mit irrsinnig vielen Menschen und ich habe mit keinem was zu tun und ich sitze da so ohnmächtig irgendwie so angenagelt und irgendein Teil von mir möchte dazugehören oder kommunizieren oder verbunden sein und ich bin wie so eine Salzsäule. Und ich wache morgens auf und brauche wirklich lange, um dann bei mir wieder irgendwie die Eingangstür zu finden. Also willkommen in dem Club.
Yes, danke.
Wollen wir da jetzt einen Augenblick bleiben, bevor Katinka ihren
Traum? Nee, ich glaube, das ist, also an dieses Gefühl der Ohnmacht kann ich ja auch, also kann ich anschließen, weil das hat bei mir, ich habe Kinder, da besteht der Alltag auch viel aus Sorgen, fallen die Treppe runter, so aus Kleinigkeiten, Caring. Genau, aus Caring und das sind dann, und dafür fühle ich mich dann manchmal ohnmächtig, so, und ist es nicht mehr handelbar, in Anführungszeichen.
In den Träumen.
In den Träumen, ja, im Alltag fühle ich mich ganz wohl und hab die Dinge besser.
Genau, aber ist das nicht Traum. Das Faszinierende? Das so. Fand ich heute Morgen auch, weil ich ja dann aufgewacht bin und als erstes dachte ich, wie ich das morgens immer mache, ich gehe jetzt mit dem Hund raus und wusste, okay, die Natur, die wird dir gleich auch gut tun. Also dieses wieder sich aufladen in der Natur, mit auch ne verbunden sein mit dem Hund, zu wissen, in meinem Alltag, das, was du gerade gesagt hast, ist es gerade gar nicht so. Ich habe eigentlich aktuell gar keinen Grund oder Anlass, mich unverbunden zu fühlen. Ich fühle mich eigentlich mit sehr viel, mit meinen Mitmenschen, mit den Dingen verbunden.
Und dann, warum kam, also was ist jetzt deine oder eure, Tisa sagt, was ist der Trip in die Vergangenheit?
Kindheit.
Du sagst, was ist der Trip in die Zukunft? Also es hat ja immer mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft irgendwie zu tun. Aber was ist deine Interpretation? Also du wirst heute Morgen wahrscheinlich nicht ruhig gesessen haben und den Traum losgelassen haben, sondern der hat wahrscheinlich gearbeitet.
Nee, ich musste mich bewegen. Also das war sozusagen, ich musste es direkt bewegen. Und diese Leere oder diese Ohnmacht wieder füllen, das war ganz wichtig. Ich habe natürlich dann beim Spazierengehen drüber nachgedacht. Ja. Und es war spannend, weil ich natürlich als erstes bin ich in die Kindheit. Dachte ich, na klar.
Also das machst du auch.
Na klar. Also das nehme ich als Geschenk.
Ja.
Für mich, weil ich habe ja dann die Möglichkeit, mich mit etwas auseinanderzusetzen, was so in meinem Alltag meistens nicht präsent ist. Ne? Wie du gerade sagst, da gibt's andere Dinge. Ja. Und das kommt in dieser Intensität, dass wirklich mal gefühlt mein komplettes Bewusstsein bis zur Grenze, wo auch immer die ist, das hinter dem Universum, ja, dass das ausgefüllt war mit dieser Traurigkeit und dieser Einsamkeit. Wann kriege ich das schon mal in meinem wahren Alltag? Ja, dass ich so offen bin und durchlässig bin für ein so starkes Gefühl, ohne dass ich sterbe. Ja, ich glaube, in meinem Alltag würde ich das so gar nicht zulassen, weil das ja wehtun würde. Aber in diesem Traum war ich einfach komplett offen dafür. Und damit bin ich aufgewacht. Deswegen sehe ich das als Riesengeschenk. Und dann bin ich direkt in die Kindheit, dachte ich, wo war das denn nochmal? Wo hast du dich da ausgeschlossen gefühlt? Oder
da musstest du überlegen.
Außen vor. Ja, weil ich finde, mit Kindheit ist es ja schon manchmal etwas schwierig, weil wir ja wissen, dass unsere Erinnerungen uns täuschen. Die verändern sich ja ein Leben lang, aktualisieren sich immer wieder. Deswegen 100% sicher sein, ob so eine Erinnerung stimmt, kann ich ja gar nicht. Gleichzeitig, klar, das hat was mit meinen Eltern, meiner Schwester zu tun, mit der Dynamik. Ich bin der Jüngste und habe mich hier und da ganz sicher mal ausgeschlossen gefühlt und zwar in besonderen Situationen, nicht unbedingt so im Daily Business, sondern eher, wenn wir uns gestritten haben oder wenn Konflikte da waren, dann hatte ich immer eine ganz bestimmte Rolle, die mir zugeschrieben wurde, nämlich ich durfte nicht noch zusätzlich Stress machen oder Probleme machen oder ich durfte auch nicht wütend werden, sondern die Rollen waren schon verteilt. Yeah. Ja, ich hatte eine ältere Schwester, hatte eher die Rolle, die war einfach wütend. Ich glaube, die ist wütend auf die Welt gekommen, deswegen, das hat sie sich wahrscheinlich auch nicht freiwillig ausgesucht. Deswegen, die Rolle war schon vergeben. Mein Vater hatte früher auch hier und da Jähzornanfälle. Das wird ja zum Glück milder und weniger mit dem Alter, geht sogar ganz weg, kann ich jetzt zumindest sagen. Und meine Mutter ist dann eingeknickt, konnte sich aber auch nicht wirklich wehren. Um sich kümmern oder wehren. Genau, es wurde also nirgendwo eine Grenze gezogen. Und da war ich dann erstens in der Rolle, ich war dafür da, zurückzustecken und mich zu unterwerfen. Und die Rolle habe ich, glaube ich, auch dann übernommen. Das heißt, ich habe dann immer so getan, ist doch alles okay. Ach, für mich ist das gar nicht schlimm. Hauptsache, wir verstehen uns wieder. Ja. Und ich habe mich dann sozusagen in diese Harmonie-Rolle begeben und wollte dann sofort wieder, dann habe Geschenke verteilt, habe mich gekümmert, dass irgendwie alle wieder miteinander reden. Aber wenn die Konflikte richtig heftig waren, hatte ich überhaupt keine Chance damit, weil dann hat sich mein Vater verzogen, dann meine Schwester sowieso.
Nachdem sie sich aber ausgelassen haben.
Natürlich, naja, die haben sich alle ausgelassen. Yeah. Und wenn ich dann irgendwie noch was melden wollte, war sowieso, jetzt nicht du auch noch, so in die Richtung. Ja. War also kein Platz mehr für. Meine Mutter hat sich dann verzogen oder ist dann einfach umgeknickt. Und da war ich alleine. Und ich glaube, da kann ich andocken an das Gefühl von absoluter Alleinsein, Einsamkeit und Traurigkeit. Weil da niemand für mich da war. Also weder für die Wut, die ich sicherlich hatte, noch für die Traurigkeit.
Ja, und die Ohnmacht. Wie soll ich denn sein? Oder was ist denn überhaupt in mir? Und
Weil gefühlt, ich hatte ja gar nichts gemacht, weil meistens, das glaube ich, das kann ich mit gutem Wissen sagen, da die Probleme oder die Konflikte kamen einfach durch, eher durch meine Schwester oder durch vielleicht Streitigkeiten meiner Eltern und das hat sich noch gegenseitig verstärkt.
Genau.
Da war ich nicht der erste Faktor. Aber ich habe dann die Verantwortung übernommen, weil ich stand mit meinen Gefühlen ja dann alleine. Und ich glaube, daran kann ich anknüpfen.
Ja.
Das war für mich Schritt 1 heute, was die Träume angeht. Dann kam auch noch Schritt 2, weil ich, dann komme ich wieder zu diesem Geschenk, diese Intensität, dieses Ausgefülltsein von diesen wirklich ja unangenehmen Gefühlen eher, das ist ja was Archaisches auch. Ne, dieser soziale Ausschluss, die Angst davor, nicht mehr dazuzugehören oder auch das Gefühl, ich gehöre nicht mehr dazu, die haben mich ausgestoßen. Das haben wir ja in unseren...
Naja, wenn du von der Herde ausgestoßen bist, bist du tot.
Genau,
Also in dem Ganzen.
Das ist ja letztlich eine Todesangst.
Genau.
Ja, und das haben wir ja alle irgendwo in uns drin. Und das ist was ganz Archaisches. Und da bin ich sehr stark bei C.G. Jung, dass wir ja auch mit Träumen diesen Bereich betreten, Gefühle und auch Ängste, ja, die uns alle antreiben, die auch eigentlich subtil immer da sind. Ne? Denken wir an Corona oder andere Krisen zurzeit, die triggern das, ja. Genau diese archaischen Erfahrungen, die wir alle irgendwo in uns gespeichert haben, die natürlich schon Millionen von Jahren alt sind, ja. Und gleichzeitig gibt es dann manchmal Räume oder Möglichkeiten, dass sie auftreten, sich manifestieren dürfen und das zum Beispiel beim Träumen. Ich habe mich meine Zeit lang sehr stark mit dem Träumen beschäftigt, jetzt für mein neues Buch für Kinder, nämlich das Thema Unendlichkeit. Für mich haben Träume nämlich was Unendliches oder diese Welt, in der wir da sind, da die normalen Grenzen von Raum und Zeit lösen sich für mich da auf, ja, auch die normalen Verstandesgrenzen. Und da habe ich nämlich gelernt, dass tatsächlich schon Fische träumen und das halt Millionen von Jahren. Also als wir noch im Wasser gelebt haben, ja, als wir also noch gar nicht an Land waren, haben wir sehr wahrscheinlich schon geträumt. Das heißt, die Traumwelt, ja, und damit auch die ganzen archaischen Gefühle, gejagt werden, Angst haben, Todesangst haben, lieben, sich verbunden fühlen in dem großen Fischschwarm oder wo auch immer, sich in Sicherheit fühlen, unten schön in der kleinen Seemuschel, ja, all das und davon zu träumen, das teilen wir eigentlich schon seit Millionen von Jahren. Das heißt, wir greifen da auf ein Wissen zurück. Du wolltest ja heute altes Wissen, da ist es. Ja, ich glaube, wir greifen da auf ein altes Wissen zurück, unter anderem, weil unsere Vorfahren vor Millionen von Jahren schon unter Wasser eigentlich auch gemeinsam kollektiv geträumt haben. Das finde ich eine total faszinierende Vorstellung und kann ich viel mit anfangen, ja, weil das irgendwo uns ein bisschen auch zur Unendlichkeit führt, weil wir ja gerade über unglaublich viele Millionen von Jahren verbunden sind durch das Träumen.
Das ist echt neu für mich. Also, dass wir auch über das träumen. Aber das stimmt natürlich. Und was machst du jetzt mit deinem Traum, abgesehen von dem, dass du dich gut kennst und dass du weißt, du gehst morgens als erstes raus mit dem Hund, gehst in den Wald, verbindest dich mit der Natur und du weißt, mit dir umzugehen, wie du dich wieder füllst.
Mhm. Genau, erstmal habe ich ja mein Wissen sozusagen abgeprüft, was habe ich als Kind erfahren, das auch zugelassen. Ich finde, das war jetzt auch ganz wichtig beim Spaziergang, dass in die Akzeptanz gehen. Mhm. Ja, es war so. Mhm. Ich lasse es zu. Die Wunde darf auch nochmal spürbar sein. Mhm. Ja. Ich bin heute 42. Das muss mich heute nicht mehr sozusagen umhauen. Mhm. Dann dieses archaische Wissen. Und dann kam tatsächlich der Schritt. Ich darf heute und jetzt hier für mich da sein. Ich darf diese grünen Blätter sehen. Ich darf das Licht sehen. Ich darf das Lichtschattenspiel in den Blättern genießen. Obwohl ich so bin.
Das ist nicht so schön.
Ja.
Entschuldigung, musste ich gerade sagen. Was ist das?
Komorebi nennen das die Japaner. Dieses Licht-Schattenspiel.
Habe ich jetzt gerade wiederentdeckt, weil ich natürlich einen Sohn habe, der den ganzen Tag im Kinderwagen liegt. Und man kann den einfach unter den Baum stellen und der findet es faszinierend.
Großes Kino.
Ja. Und dann liege ich da auch und denke mir, ja, es ist eigentlich auch, braucht man nichts.
Schönste Kino
nichts
der Welt.
Mehr.
Ja.
Also danke dafür.
Ja. Genau, und da war für mich klar, jetzt ich darf jetzt für mich da sein. Und plötzlich kam, ne, so kitschig oder so absurd, wie das dann auch erscheint, kam plötzlich für mich dieses Lied von Michael Jackson, You Are Not Alone, in meinen Kopf heute Morgen. Das war toll, dann ne, während diesen Blättern, dem Sonnenlicht da rum zu spazieren. Und dann kam auch dieses Lied und ich dachte, warum kommst du jetzt, Lied? Dann habe ich über den Text nachgedacht und dachte, ja, okay, schöner Hinweis, vielen Dank, You Are Not Alone. Und wer sagt das? Das war ja meine innere Stimme. Das heißt, plötzlich kam diese Beziehung, ja, während ich da spazieren ging, ich mit mir selber, dass ich heute sagen kann, egal was ich jetzt Kind erlebt habe, egal was ich vielleicht auch noch in Zukunft erlebe, vielleicht oder in London habe ich mich sicherlich auch schon mal einsam gefühlt. Ich erinnere mich gerade, so seht ihr, so läuft's. Ich erinnere mich gerade, dass ich mit 19 oder 18, als ich das erste Mal in London war, ich war komplett overwhelmed von dieser Stadt. Ich war von dieser Größe, von dieser turbulentartigen Stimmung, die da herrschte. Ich war auch da, weil ich unbedingt das Globe Theater sehen wollte von Shakespeare. Also ich war auch da, weil ich das Theater kennenlernen wollte. Ich wollte mich ja damals bewerben als auf dieser Royal Academy of Dramatic Arts. Also ich wollte ja Schauspieler werden. Ich glaube, das hatten wir in unserer ersten Folge, dass ich mal Schauspieler werden wollte. Und da wollte ich mir diese Stadt mal angucken, weil diese tolle Theaterschule eben da ist. Und Shakespeare mir angucken. Und ich weiß, dass ich dann nachts, ich konnte nicht schlafen, so aufgeregt war ich. Und dann habe ich auch so ein Gedicht geschrieben über Regentropfen, über Raindrops, die dann, weil ich hatte natürlich irgendein günstiges Zimmer unterm Dach. Ja, London ist teuer. Nicht rein, aber es war gut zu hören. Und es war natürlich auch eine tolle Stimmung. Und da habe ich irgendwie so ein Gedicht geschrieben auf Englisch. Ja, ich bin ja deutschsprachig in erster Linie, wenn französischsprachig noch, aber englischsprachig ja so gar nicht. Aber
das Gedicht wollte Englisch werden.
Das Gedicht wollte Englisch werden. Und deswegen sage ich, ich war total in love. Ja, weil ich finde, wenn man verliebt ist, kann man plötzlich andere Sprachen sprechen. Ohne Probleme.
Okay, verliebt in London, in
genau.
Die Stadt.
Aber da habe ich eben auch so ein Gefühl von Einsamkeit schon gehabt. Insofern in London treffen sich sicherlich Zukunft und Vergangenheit. Ja. Ist ja ohnehin. Vielleicht auch habe ich gestern dieses Buch gelesen von Florence Gaub. Zukunft heißt das, eine Bedienungsanleitung.
Ha.
Unglaubliche Empfehlung an dieser Stelle, weil da geht es nämlich um Vergangenheit, um Gegenwart und um Zukunft. Und sie auf eine sehr wissenschaftlich fundierte Art und Weise und gleichzeitig auf eine schön geschriebene Art und Weise, auf eine sehr erfrischende, weibliche Art und Weise verbindet sie dort alles und gleichzeitig dekonstruiert sie diese Trennung, die wir so gerne machen. Ne? Hier ist die Vergangenheit, da ist die Zukunft. Letztlich, wenn wir uns Gehirnscans angucken und gucken, wie unser Gehirn funktioniert, das erklärt sie da ganz schön, kann man eigentlich sehen, dass das sich zurückerinnern, ja, das episodische Gedächtnis in die Vergangenheit ist ziemlich ähnlich gelagert und strukturiert und funktioniert ähnlich wie das sich in die Zukunft erinnern. allein, dass wir das Erinnern nennen können, ja, ein episodisches Gedächtnis in die Zukunft hinein.
Weil die sich in die Zukunft erinnern.
Ja, weil wir natürlich die Vergangenheit auch nutzen, aber letztlich ist es natürlich eine Vorausschau. Ja, aber es funktioniert ähnlich, eine Vorstellung, Vorstellungskraft, ja, und dies funktioniert ähnlich episodisch, wie das sich zurückerinnern, so.
Das ist spannend, also, ja. Weil, das ist ein winziger Einschub, aber ich glaube, Jesus hat das auch schon so gemacht. Der hat sich ja schon bedankt für etwas, was in der Zukunft passiert.
Aha, das wusste ich nicht. Das macht er in der, steht das in der Bibel oder ja. Wo? Mhm. Er bedankt sich für etwas, was in der Zukunft noch passieren wird, quasi.
Ja, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin ziemlich sicher, also es geht da irgendwie um die Ostergeschichte.
Das ist spannend. Das finde ich total spannend, weil ich das so gut nachvollziehen kann.
Ja.
Das ist ja auch ein altes Wissen quasi. Genau. Und jetzt, das wusste ich nicht, die Stelle müssen wir unbedingt rausfinden. Das werden wir, weil ich genau das in meinem neuen Buch nämlich drin habe, über die Einfachheit, die Kraft der Einfachheit. Da habe ich an einer Stelle, da geht es um das Thema Dankbarkeit. Und das war für mich eine ganz, ganz entscheidende Erkenntnis beim Schreiben, dass wir nicht nur dankbar sein können für etwas, was wir haben oder etwas, was wir erlebt haben oder etwas, was in der Vergangenheit liegt, sondern wir können natürlich auch dankbar sein für das, was gerade ist, ne? Ob das hier gerade angenehm riecht, ob ich mich hier gerade wohlfühle, ob ich dann einen schönen Kerzenschein sehe, ob ich gerade freundliche Gesichter sehe, die mich anlächeln, mit denen ich hier verbunden sein darf. Ich kann auch für etwas dankbar sein, was ich erst noch erlebe, zum Beispiel heute Abend. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie so ein kleines Gebet, das passt eigentlich. Mhm. Das hat Meister Eckhart mal gesagt. Ja, das habe ich auch so ein bisschen als Motto genommen für dieses Kapitel. Die Kraft der Einfachheit. Also wenn es nur ein Gebet, und zwar ein Wort für ein Gebet geben würde, dann wäre das das Wort Danke und das würde schon genügen. Ja? Das als einziges Gebet sozusagen Danke. Und dieses Ritual, morgens aufzustehen und schon dankbar zu sein für diesen heutigen Tag. Also und damit wirklich für die nächsten 24 Stunden, vielleicht auch für dieses Jahr schon, das kann man ja ausweiten. Ich habe jetzt von Florence Gaub gelernt in dem Buch, was ich jetzt gelesen habe, dass es noch viel wichtiger ist, als ich dachte, auch wirklich in die Zukunft weit hinaus zu denken. Also wenn ich mir das jetzt nochmal nehme, müssten wir eigentlich morgens aufstehen und schon für die nächsten 10 Jahre dankbar sein oder 20 Jahre oder für die nächste Epoche oder für die Epoche, in der wir leben, also 30 Jahre.
Oder großes, abgefahrenes Feld. Ne?
Abgefahren oder vielleicht sogar dafür, dass in 100 Jahren diese Erde noch bewohnbar ist, dafür dankbar sein und dass unsere Nachfahren und Enkel das hier noch auf ihre Art und Weise, Menschheit verändert sich ja, beleben dürfen.
Und hast du dann so innere Bilder dazu?
Ja.
Ja.
Ja, ja. Okay. Das ist natürlich viel Emotion, die nicht unbedingt bebildert ist, aber ja, auch das sind mentale Bilder bei. Es ist gerade, das erklärt sie auch ganz schön im Buch, je weiter wir natürlich in die Zukunft denken, desto weniger bildhaft wird es oder desto mehr muss man es trainieren und üben, um an die Bilder zu kommen. Richtig, richtig. Weil es wird, ich stell dir die nächsten 30 Jahre vor. Oder was ich ja gern mache, die Übung, wie wirst du an deinem 80. Geburtstag auf dein Leben schauen? Ja? Schau mal von dem Punkt an auf dein Leben zurück oder schau, wer wird diesen Geburtstag mit dir feiern? Wer wird bei dir sein? Wen möchtest du bei dir haben? Wo wirst du sein? Und dann wir haben eben über ein Kind gesprochen hier, hast du ein Kind neben dir, das dich an die Hand nimmt, das dir Fragen stellt? Ja, worauf bist du besonders stolz? Was hast du aus deinen Krisen gelernt? Oder was ist deine wichtigste Erkenntnis, die du mir mit auf den Weg geben kannst? Ja, solche Dinge. Oder bei vielen Menschen kommt das dann auf den Punkt Liebe irgendwann, wenn man darüber nachdenkt, was ich sehr gut verstehen kann, ja. Also, weil das ist ja das vielleicht, was uns niemand nehmen kann. Die Momente, die wir geliebt haben.
Und in denen wir verbunden waren.
Denen wir verbunden waren, genau.
Also das finde ich echt, sind so heilige Momente. Und je älter ich werde, desto mehr schätze ich die. Also ich komme nochmal kurz zu dem zurück, wie du das beschrieben hast. Dieses in die Zukunft. Also ich würde jetzt das Wort manifestieren, ist vielleicht auch schon wieder abgegriffen, aber es springen ja alle irgendwie drauf an. Das hatten wir auch in der...
Naja, die Kraft der Gedanken oder der Gefühle oder wie auch immer ist ja auch kein Geheimnis. Also von daher...
Nee, aber es gibt immer so diese Wellen.
Ja. Ja, das finde ich ja total spannend, diesen Trend, weil einige sagen jetzt, dieser neue Trend, so neu ist der ja gar nicht.
So,
ne?
Also, okay. Also, ich mein,
also 70er Jahre oder wann ist das so richtig aufgekommen, das erste Mal?
Keine Ahnung.
Also ich meine, da gibt es schon diese paar Ratgeber, ne, wünsch dir was vom Universum, das ist schon 70er, 80er Jahre, das ist schon ein paar Jahrzehnte alt, aber es gibt natürlich immer diese Wellen, ne? Das ist, und selbst dieser Gedanke des Manifestierens ist ja dann nicht neu, sondern wie du schon sagst, die Kraft der Gedanken, das gab's schon bei 1900.
Ich wollte sagen, also gab's das nicht schon auch viel früher? Also ich meine, jetzt gehen wir mal zurück zu dem, wo du ursprünglich zu Hause bist, also den Griechen, den, ich weiß gar nicht, ob die ganzen, die ich irgendwie jetzt parat habe als Namen im Kopf, die zählen da wahrscheinlich alle gar nicht rein, aber die hatten das doch auch schon in der, ja, also vielleicht nicht in der Form oder in dem Sprachgebrauch, aber die Essenz von dem ist doch.
Ja, dass die Kraft der Gedanken, dass wir mit der Berge versetzen können, ja, dass wir mit dieser Kraft unser Leben auch in gewisser Weise lenken können, erschaffen können. Das ist, ja, das ist auch schon Jahrtausende können, altes Wissen.
Glaub
ich, ja. Ich meine, Buddha, ja, also das, was du denkst, das wird zu deinen Taten. Also, dass Gedanken zu Taten werden und dass unsere Gedanken und Wahrnehmungen unsere Gefühle wiederum hervorbringen. Ja, das ist ein ganz altes Wissen. Gleichzeitig hatten sie in der Antike, das ist vielleicht die einzige Einschränkung, ein anderes Bild von der Zukunft.
Okay.
Da war dieser Schicksalsgedanke viel stärker. Und sie hatten nicht diese Vorstellung einer Zukunft, wie wir sie heute haben, dass die Menschheit sozusagen diese Zukunft selbst gestalten kann. Das ist relativ neu, diese Vorstellung.
Ach, spannend.
Und macht unseren Horizont ja auch viel offener in alle Richtungen. Ja, wir sind plötzlich selbst dafür verantwortlich, ob wir in 100 Jahren noch eine lebenswerte und bewohnbare Erde haben oder nicht.
Ja, das wurde früher das wäre, mehr so an die Herrscher abgegeben, ne?
Und an die Götter. Ja,
aber ich meine, im Grunde genommen musste sich auch keiner darum kümmern, weil damals waren wir noch nicht an dem Punkt mit der Menschheit, wo wir heute sind.
Ja.
Heute, wenn wir nicht anfangen, uns Gedanken zu machen, dann...
Oder selbstbestimmt werden.
Genau.
Wobei ich mir natürlich dann auch den Gedanken mache, dass es leider noch viele Religionen gibt, in denen nach wie vor, ich will sie jetzt nicht benennen, aber Gott
das abgegeben wird
soll, oder dessen...
auch die Vorstellung des jüngsten Gerichts, ne? Oder so Endzeitvorstellungen, klar. Das ist ja das Spannende. Einerseits war es eigentlich von den Göttern vorherbestimmt, ja, was eigentlich passiert in der Zukunft. Also die Zukunft, die konnten wir nicht aktiv oder selbstbestimmt gestalten. Der Einflussbereich war da sehr gering. Und gleichzeitig gab es aber schon diese Vorstellung vom Ende der Welt, ja? Weil es einfach vorgegeben war. Ja, das war sehr eingeschränkt.
Sehr beschränkt.
Ja. Und deswegen mag ich ja den Stoizismus so, weil er ein bisschen damit bricht. Gleichzeitig gibt er uns ja eine gute Art und Weise, wie wir mit dem Unvermeidbaren umgehen können. Ja, dass es eben auch das gibt. Und dieser Gedanke ist ja sehr wohltuend auch wichtig. Ne? Wir können ja nicht alles beeinflussen, so wie wir das wollen. Auch nicht mit der Kraft der Gedanken. Da gibt es ja schon Grenzen, wobei die eben fließend sind. Ich finde, das ist das Entscheidende. Wir können Grenzen immer verschieben. Und das, finde ich, macht für mich auch die Essenz der Kraft der Gedanken aus und der Emotionen. Nehmen wir jetzt die Kindheit zum Beispiel, das, was wir erfahren haben, obwohl es ja vorbei ist, insofern endgültig, wenn man so will, ja, ob wir jetzt einen Menschen verloren haben, ob wir bestimmte Wunden erlebt haben, Wunden zugefügt bekommen haben und Konflikte. Das ist ja vorbei in dem Sinne und gleichzeitig kann ich aber im Nachhinein immer noch mal es erleben, es neu für mich deuten, ja, es neu in eine neue Dimension bringen für mich, insofern verändern. Und das meine ich mit, diese Grenzen sind immer noch fließend, selbst wenn es schon 20 oder 30 Jahre vorbei ist, sind, ja.
Und das ist ja auch, wenn dann irgendwann der Deckel zugeht, ne, bis zum letzten Moment kannst du die Dinge, also du kannst jetzt nicht auf von tot krank auf mega gesund machen, aber du kannst eben in deinen Gedanken bis zum Schluss, ich würde sagen, Einfluss nehmen.
Ja, ja.
Okay, aber was machen jetzt Demenzkranke?
Ja, da ist die Aufgabe mehr bei den Angehörigen, ne, und bei der Gesellschaft.
Ja, aber haben die die Ausfahrt verpasst, das sind sie total gemein, aber ja, wie ist das?
Ich weiß nicht, ob man, ja, ich tue mich da schwer, individuell ranzugehen. Mhm. Also das, weil wir dann ganz schnell ankommen bei einem Denken, ja, das, was du erlebst, auch als Krankheit, mhm. das hast du selber mit zu verantworten. Das mag in manchen Momenten und Situationen, da ist was dran, absolut. Mhm. Ja. Aber bei solchen Erkrankungen, die ja auch Zivilisationskrankheiten sind, wenn man so will, also müssen auch die, soll ich das am ehesten nennen, Kollateralschäden unseres Lebensstils, dass wir immer älter werden, dass wir aber eben auch zu viel verdrängen. Ich würde sagen, das ist ein kollektives Problem.
Ich wollte sagen, also älter werden ja auch andere Völker, ja. Nationen, ja. Ne? Da haben ja nicht alle Demenz.
Das ist das Spannende, oder? Dass es eben wirklich hier unseren westlichen Lebensstil betrifft. Vielleicht fällt auch ein Demenzkranker in anderen Kulturen gar nicht so auf, weil er anders eingebunden ist in die in Familienzusammenhalt, in die Tradition, in ja.
Und die sind vielleicht auch nicht alle bei Instagram.
Auch das, ja, genau. Also unsere Hirnschäden ist schon enorm, was wir da schaffen bei unserem langen Leben. Oder was meinst du?
Nee, aber trotzdem ein guter Punkt. Dankeschön. Ich meinte eigentlich eher diese Sichtbarkeit von allem.
Ja. So. Ja.
Dass es für alles irgendwie einen Kanal gibt.
Und schrecklich.
Ja, und in Kulturen, die eben einfach in ihren Familien oder in den größeren Familienkonstrukten sich so selber halten, weißt du, mit jung und alt. Und da muss nicht so viel nach draußen. So, bei uns wird ja auf jeden und alles irgendwie der Scheinwerfer draufgekloppt.
Ja.
Ob man will oder nicht.
Ja, und wir haben natürlich diese für mich ist das sozusagen ein Ruf für die ganze Gesellschaft. Ja. Je mehr Demenzkranke wir haben, desto mehr müsste uns eigentlich klar werden, dass wir die Art und Weise, wie wir mit unseren Gefühlen und Gedanken umgehen, das geht so nicht mehr, wie wir hier Nachhaltigkeit denken, wie wir altern denken, ja, dass das so nicht mehr geht. Aber es ist die Frage, ob diese Rufe unbedingt gehört werden. Wir versuchen es ja zu automatisieren. Wir versuchen es irgendwie trotzdem, auch wenn alles sichtbar ist, das ist ja sozusagen eigentlich auch eine Gegenbewegung zu dem, dass wir ja ansonsten eher, ne, wir haben Heime, wir haben Orte, an denen wir das schön verpacken und wegpacken können, ne, die ganzen Themen. Es muss sich ja niemand mehr um seine Eltern kümmern. Also leider schon. Manchmal ist der finanzielle Druck so hoch oder auch die Möglichkeit eben nicht gegeben. Aber sozusagen das Idealbild unserer Gesellschaft ist ja so, dass wir das alles abgeben können, die Verantwortung. Ja. Wenn wir in alles einzahlen, was dafür wichtig ist und dass der Sozialstaat eigentlich für alles sorgt.
Unsere vermeintliche Sicherheit.
Genau, ja.
Die dann doch gar nicht so sicher ist. Ah, ja.
Ja. Wo sind wir jetzt?
Wir sind jetzt überall.
Ich hänge noch ein bisschen bei Jesus, bei der Dankbarkeit für das Zukünftige.
Das finde ich jetzt gut. Also was ich dir dazu nur noch sagen kann, was ich noch erinnere, ist, dass ich sehr häufig bei NDR Kultur morgens die Morgenandacht höre um 7:50.
Ja.
Und das ist tatsächlich schon Jahre her. Und die Pastorin, die darüber geredet hat, die nannte das ein Futur 2 Gebet.
Sehr schön.
Von Jesus und dann, wie gesagt, es ging irgendwie um diese Auferstehungsgeschichte. Das habe ich nur dahingehend.
Geht immer Futur 2, also werde, würden. Nee, würde, werden. Wie war das?
Erlebt haben, werden. Erlebt ich bin haben, dankbar werden. Dafür, dass ich heute Abend Liebe erlebt haben werde.
Ja, danke.
Genau. Sowas, okay. Würde ich sehr sagen. Gut.
Wir beiden Lateiner.
Ja, du, also da vorne, du siehst sie noch aus dem Augenwinkel, klebt der Zeitstrahl. Präteritum, Perfekt, Präsens und Futur 1 sind wir jetzt. Sehr gut. Dritte Klasse.
Futur 2 kommt noch.
Futur 2 kommt noch, deswegen muss ich ja. Ja, gut, dass du nicht mehr unterrichtest in der Grundschule.
100 Jahre her.
Ja, aber nee, das mit links. Die ziehen die Zügel an. Also ich sag dir, da muss ich auch noch mal nachlesen.
Ja, also auch die ganzen lateinischen Worte, die sind immer noch Standard, dass man die kennen muss.
Präteritum, perfekt, ja, absolut.
Ja.
Absolut.
I like it. Also ich hab das geliebt.
Ja.
Den Teil an meinem altsprachlichen Werdegang, muss ich gestehen, finde ich auch tatsächlich bis heute sehr unterstützend, weil mir das für Sprachen und für so ein Grundverständnis einfach mega viel gebracht hat. So brauche ich jetzt heute mein großes Latinum irgendwie täglich? Nein. Aber ist auch okay. Das kann man gar nicht
sagen. Du gebrauchst es täglich, aber du brauchst es nicht.
Danke. Ja.
Sehr gut. Ja. Lass uns doch den Bogen machen, von dem ich jetzt nicht weiß, wie er aussieht, weil du hast ja so wundervolle schriftliche Gedanken gemacht.
Und ja, bisher sind wir wunderbar ausgekommen.
Ja, ja.
Auch ohne. Aber ich habe ein Zitat mitgebracht. Vielleicht passt das jetzt eigentlich, weil du gerade von der Sichtbarkeit, der Omnipräsenz, der Sichtbarkeit, der Ausstellung geredet hast. Und hier geht es um etwas, was jetzt eigentlich immer da ist und wofür wir auch dankbar sein können, weil es auch in Zukunft da sein wird. Mhm. Und das ist ein Zitat, jetzt ein freies Zitat von Kafka. Das habe ich ein bisschen umgeschrieben, weil es im Original, da sind Worte, an denen würde man sich, da würde man drüber stolpern, würde man sich stören, würde man sich reiben, die sind, würde man so nicht mehr verstehen. Das klingt auch ein bisschen nach Hegel. Und die Essenz quasi dieses Zitats, frei nach Kafka, ist: Die Herrlichkeit des Lebens liegt für jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit. Sie ist unsichtbar, aber nicht taub. Ruft man sie beim richtigen Namen, dann kommt sie.
Lies nochmal vor, bitte.
Ja. Die Herrlichkeit des Lebens liegt für jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit. Sie ist unsichtbar, aber nicht taub. Ruft man sie beim richtigen Namen, dann kommt sie.
Aber ich finde sie gar nicht so unsichtbar.
Welche Bilder kommen da bei dir?
Sie stört sich immer noch an den Worten. Ich muss noch weiter umschreiben.
Das ist auch richtig so. Gut so.
Naja, die Worte kommen ja so einzeln an.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber
taub finde ich sie nicht. Aber
nee, taub sind sie nicht.
Nee. Ja, also wir sind ja bei gefühlsecht, deswegen die gefühlte Fülle.
Ja.
Für die brauche ich auch keine inneren Bilder, sondern die fühle ich, sozusagen so eine Sattheit oder das Gegenteil von dem, was du aus deinem Traum berichtet hast, dieses
totale
Leersein. Und für mich hat es ganz viel damit zu tun, im eigenen Körper zu sein.
Ja.
Was ja auch für viele ein Angang ist oder eine Herausforderung.
Ja.
Wenn ich das da schaffe, eine Fülle zu kreieren.
Ja. Und das war übrigens auch mein, wenn ich das physisch, ne, war das mein Gefühl heute Morgen, ich war außer mir. Ich war nicht mehr bei mir, wie man so schön sagt. Ich war komplett außer mir und ich war ja nur noch bei den anderen, bei London, in einem anderen Seminarraum und London Eye und was passiert hier und ich kann nicht mitmachen. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber dann beim Spazieren gemerkt, dieses Außer-sich-Sein und diese komplette Einsamkeit, Traurigkeit ist auch, sie gehört zur Fülle. Ja, und das fand ich sehr versöhnlich in dem Moment. Also statt so schnell wie möglich dieses Gefühl loszuwerden, fand ich diesen Weg über die gefühlte Fülle, wie du gerade sagst. Und ja, auch das, selbst wenn es mich komplett ausfüllt und ich mich dabei leer fühle, ist irgendwie auch ein Paradox. Nee, ne? Ich bin komplett von Leere ausgefüllt. Nicht vielleicht erfüllt, aber ausgefüllt.
Ja.
Und gleichzeitig gehört das ja mit zu dieser Fülle, die immer da ist.
Fällt uns das heute schwerer als vor ein paar Jahren? Also wir haben ja jetzt die Polykrise. So. Und als du das letzte Mal bei uns warst, haben wir uns mit Corona beschäftigt und dem Ganzen, was dann da unterwegs war mit allen, wer wohin galoppiert ist oder auch nicht. Und da habe ich jetzt ein paar Tage auch drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass du kommst.
Ja.
Wahnsinn. Also als wir das letzte Mal hier saßen, haben wir natürlich alle noch gedacht, also und dann ist ja Corona irgendwann vorbei, dann haben wir den Virus im Griff und dann ist ja wieder
normal.
Normal, so. Jetzt mit normal.
Ist für euch das neue Normal gekommen? Würdet ihr sagen, sowas hat sich etabliert in unserer Gesellschaft oder in eurem Leben?
Zum Teil.
Ja.
Also ich glaube im Außen, in diesen geregelten, die Supermärkte haben offen, so, ne, wir können reisen, das ist in Anführungszeichen ein Stück weit Normalzustand. sind wir da alle schon, wie sage ich das, mit dem ganzen Sein so angekommen, in dem, wie es war? Nein, ich glaube, weil dafür ist noch zu viel auch im, wir hören so viel über die, die Teenager waren, die jetzt Probleme haben, die Depression, also so viel noch an Nachwirkungen und Nachwehen, würde ich sagen. Das ist kein Normal. Aber dann die Frage, gibt es dann überhaupt Normal? Weil es gibt ja immer etwas, was in eine Zeit hinein wirkt.
Ich denke auch, dieses Wort Normal ist total blöd. Und
so, okay, danke.
Aber so ein Grund, ich glaube schon, dass der Wunsch nach Normal immer wieder kommt.
Ja, nach Sicherheit, nach Normalität, nach etwas, worauf man sich verlassen kann.
Ja, genau.
Ja, auch zu Recht.
Also dieses auf sich auf etwas verlassen.
Ja.
Also wir kommen eben zwangsweise alle immer mehr dahin, dass wir uns ausschließlich auf uns selbst im allerersten Moment, auf die Natur, auf den Wandel. Mhm. Also ich finde, das ist für mich zumindest ein großes Geschenk, dass ich mich verlassen kann auf die Veränderung, auf den Wandel. Und das war mir vor Corona bei Weitem nicht so präsent. Also und daran dann ganz häufig inzwischen eine Freude.
Mhm. Also auf dich auch.
Ja, ich habe wirklich manchmal wie so ein Beben in mir, also dass sich so alles so ein bisschen funkelt und so, und das macht mich dann eine Sekunde auch ängstlich und so, oh Gott, fuck, kann das nicht mehr einfach wieder so sein, wie es immer war? Und dann aber in der nächsten Sekunde auch dieses, wow, was für ein Geschenk, dass ich in dieser Zeit mit dem, wie ich jetzt so gerade bin, völlig unbewertet, das so wahrnehmen darf. Also, und wenn ich diese ganzen Schritte vorher nicht gemacht hätte, dann weiß ich nicht, wo ich wäre. Also es ist so viel Ehrfurcht, Dankbarkeit und Freude. Das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht.
Ich habe gehört, Wandel gerade bei dir und eine Lebendigkeit, die zu einem neuen
Normal.
Dieses Wort ist bescheuert, genau. Aber zu einem neuen Normal geworden ist, zu einem neuen Zustand vielleicht oder integrierter. Für mich ist Corona tatsächlich, wenn ich mir das so bildlich vorstelle, ne, für mich war Corona etwas, das alles, und zwar unsere ganze westliche Welt, wenn man so will, brüchiger gemacht hat. Das sind einfach durchlässiger, brüchiger. Aber wie das so ist, ne, wenn je mehr es bricht und je mehr da Löcher drin sind, wenn wir das uns als Kugel vielleicht vorstellen, desto mehr Licht kommt ja auch rein. Deswegen kann ich das total verstehen. Und deswegen kommen jetzt die ganzen Bewegungen oder Reaktionen darauf. Die einen wollen sich abschotten. Ne? Oh nein, wir müssen diese Löcher wieder zumachen. Wir müssen da eine Wand machen. Wir müssen uns abschotten. Angst. Ja, die Angst. Also, und für andere ist es vielleicht so, oh, da kommt Licht. Ja, und es ist vielleicht gar kein Gedanke, sondern eher dieses Licht macht was mit einem. Man öffnet sich dafür und ist vielleicht dankbar. Es kommt mehr, es ist ja mehr Licht da. Wow. Und ich glaube, da unterscheiden sich gerade, oder da gehen wir Menschen in Europa gerade sehr unterschiedliche Wege. Ja? Mhm. Ich will nicht dieses alte Bild bemühen vom Spreu und Weizen und so weiter, dass sich da was so total trennt, aber es hat ein bisschen diese Tendenz, dass die einen jetzt sagen, ja, wir wollen mit dieser löcherigen, brüchigen, mit der mehr Verbundenheit, wir sind ja verbundener mit der ganzen Welt durch Corona. Ich finde, das ist der absolut große Vorteil. Wir wussten es vorher schon, die Globalisierung hat es auch schon in die Richtung gebracht.
Aber es war sehr oberflächlich.
Richtig, richtig.
Also für mein Gefühl.
Und jetzt ist es mehr in die Fülle oder Tiefe gegangen,
ja,
diese Verbundenheit. Mhm. Das hat Corona für mich gemacht. Mhm. Natürlich mit den ganzen Kollateralschäden, was die Jugend angeht, die Kinder angeht. Das ist immer noch nicht aufgeholt oder wieder gut gemacht in dem Sinne. Und,
ja, aber schlussendlich ist es ja auch nur, und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist auch wieder ein Hinweis, guck hin, also guckt hin, also auch die Themen, die da hochkommen.
Eine Grenzerfahrung.
Ja.
Wir kommen stoßen an eine ganz klare Grenze. Für mich persönlich bin ich in den letzten 2,5 Jahren, seitdem ich hier war, an eine Grenze gestoßen. Das hat mit Corona, glaube ich, habe das jetzt nie in Zusammenhang gebracht, werde ich auch nicht tun. ich möchte ja keine schlafenden Hunde wecken. Aber für mich gab es plötzlich einen Punkt. Ich habe eine Zeit lang hier in der Kaifu auch Crossfit gemacht, also Sport. Und irgendwann, ich war ja eh Läufer, Jogger seit 30 Jahren. Ne? Ich bin Marathon gelaufen und drum und dran. Also als ich das letzte Mal hier an diesem Tisch saß, war ich noch Marathonläufer. Bin ich heute nicht mehr. Ja. Ich habe in einem Moment, hatte ich plötzlich Probleme, hier so im Bauchraum, Ja, und konnte ganz schlecht oder schwer atmen und hatte Schmerzen, richtig Schmerzen. Mhm. Und ich wusste nicht, wo das herkommt. Ja. Ich würde jetzt vermuten, das war vielleicht irgendwo eine Verspannung, Zwerchfell, Magen. Ich hatte auch dann...
Darm, Dickdarm, wenn du sagst, rechts aus ein bisschen
ja, genau. absteigender, glaube ich. Ja, vielleicht auch Dickdarm. Und ich hatte eine kleine Gastritis. Das ist nach einem Jahr Untersuchung dann rausgekommen, weil ich konnte nämlich plötzlich nicht mehr joggen. Das war sozusagen mein Hauptleiden. Mhm. Ja, ich hatte plötzlich diesen einen, ja, es hat wehgetan. Und dann konnte ich seitdem nicht mehr joggen. Und zwar kamen diese Schmerzen, sobald ich 100 Meter lief. Ja, ich hatte ja sonst meine Strecke, so 10 Kilometer Training, kein Problem. Easy, genau, nochmal so kurz, ne, vom Schreibtisch hoch und zack, jetzt hier Hund und laufen oder auch ohne Hund, egal. Nochmal kurz, für mich war das dann abschalten und dann so 10 bis 15 Kilometer laufen. Das funktioniert plötzlich nicht mehr. Und ich war völlig irritiert, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe meinen Körper nicht verstanden. Was soll das? Das hat doch jetzt 30 Jahre lang immer geklappt, kurz nochmal Stress abbauen, ja, so bevor die Sonne untergeht oder morgen schon. Und das war für mich eine sehr, sehr spannende Reise, weil ich wirklich 1,5 Jahre damit verbracht habe, das zu verarbeiten für mich und zu verstehen, ja, irgendwie auf die Signale meines Körpers zu hören, diese Sprache überhaupt zu erkennen, weil es ja immer so geklappt hat. Ich habe nie drüber nachgedacht, ich hatte nie irgendwelche Probleme, auch Seitenstiche oder sowas kannte ich nicht. Und dann habe ich in dieser ganzen Reise einmal mit einem ayurvedischen Arzt reden dürfen. Ja, war ich durch Zufall in einem Ort in Italien und da war dieser Arzt und das war sehr günstig, mit dem zu sprechen. Ansonsten waren die Anwendungen sehr teuer. Das war so ein Wellness-Ort. Habe ich nicht so viel gemacht, aber mit ihm war das so günstig, dass ich gesagt habe, ach, das ist doch wunderbar, das ist dann was für mich. Und das war auch ganz, ganz, ganz toll, dieses Gespräch, weil wir haben gar nicht viel gesprochen und auch nicht tief. Habe was ganz anderes erwartet, da kommen jetzt so tiefe Fragen oder so, es war sehr einfach. Und es hat sich leicht angefühlt und er hat einfach nur so ein paar Fragen gestellt, ja, wer sind Sie denn, was haben Sie die letzten 30 Jahre so gemacht, wie verbringen Sie so, wie verbringen Sie so Ihren Alltag so, was machen Sie denn so am Tag, morgens aufstehen, was essen Sie, also dann auch so die ganz einfachen Dinge, was essen Sie, wie bewegen Sie sich, wie viel sitzen Sie, so ganz einfach. Und irgendwann meint er so, wissen Sie was, Herr Bernardi, vielleicht gibt es für alles eine Zeit im Leben und vielleicht möchte Ihr Körper nicht ein ganzes Leben lang joggen. Vielleicht haben Sie jetzt 30 Jahre lang einfach, waren Sie Jogger, Ihr Körper hat jetzt 30 Jahre lang, ist gelaufen und jetzt ist was anderes dran. Vielleicht gehen Sie einfach mal durch die Natur, vielleicht schauen Sie sich mal an, was Sie da sehen, laufen nicht einfach dran vorbei, sondern schauen sich das
oder
mal
davon.
An. Oder davon, ja. Genau, Vergangenheit und Zukunft treffen sich
ja,
dann irgendwie.
Das, also war das, was vorhin bei mir irgendwie so als erstes ja. kam, dieses nicht mehr, also weil wir, du sprachst vorher über, das ist jetzt meine Interpretation, ja. Du sprachst von der Kugel und von der Brüchigkeit und von dem, die einen wollen es eben wieder so, wie es war und die anderen, wie es vielleicht irgendwann werden wird oder wollen irgendwas anders. Und es geht im Kern darum, in dem Moment präsent zu sein. Und von daher finde ich, passt das schon ganz gut zusammen, weil eben nicht mehr dieses, ja. ich laufe vor etwas davon oder ich mache etwas, um etwas wegzulaufen oder Gedanken zu verarbeiten oder, sondern einfach nur das, was jetzt gerade ist. So.
Ja, genau. Und ich war in einem Moment plötzlich bereit, nicht mehr wegzulaufen. Mhm. Ja, so würde ich das, finde ich eine schöne Beschreibung. Hat aber gedauert, ne? Und bis ich das auch mal integriert habe in mein Selbstbild. Ja, ich bin jetzt eben nicht mehr der, der jetzt...
Über 30 Jahre dein Selbstbild war, das kannst du ja nicht mit einem Klick auflösen. Also ich stelle es mir zumindest auch sehr schwierig vor oder kenne das dabei auch. Mhm.
Ja.
Und was war dann erst? Hast du erst mal gedacht, ja, nee.
Ja, also erst, da habe ich so ein bisschen geschwankt zwischen, das wird schon wieder.
Ja.
Irgendwo, also das was wird jetzt ein halbes Jahr dauern und dann kann ich wieder ganz normal laufen. Das war diese normale Sicht und Hoffnung. Und auf der anderen Seite hatte ich natürlich manchmal Momente, oh Gott, eigentlich bist du jetzt zu jung für so eine Sache. Du kannst ja jetzt nicht mit 40 oder 41 jetzt hier nicht mehr laufen können. Das geht ja nicht. Was für ein Einschnitt in meine
Joggen.
Lebensqualität.
Weil laufen kannst du ja immer noch, ne?
Ja, also, ja, genau. Okay. Ja, aber das muss ja, für mich war ja Laufen quasi wie gehen. Mm, ja, okay. Das war ja normal.
Und das ist auch, würde ich
und schwitzen sagen. Und dieses
Asphalt unter den Füßen und ja.
Genau, dieses Loslaufen können und dürfen und einfach Kopf, also vermeintlich abschalten können, an nichts mehr denken müssen oder schneller denken dürfen. Also das war ja sozusagen ein Automatismus auch. Ja, einfach in die Schuhe rein. Und ich hatte ja auch, wenn ich reisen war, egal wo ich war, ich hatte immer meine Jogging-Schuhe mit. Und dann habe ich überall ja auch mir diese Routine neu erlaufen. Also ich kann dir von jedem Ort, deswegen vielleicht als Bild, wie sehr mich das geprägt hat, ich kann dir von jedem Ort, an dem ich in meinem Leben war, gelebt habe oder auch im Hotel geschlafen habe, kann ich dir noch meine Strecke sagen. Ja, ich hatte überall, ob das jetzt in Köln war, in Karlsruhe, in Hildesheim, in Paris, ich hatte überall meine Laufstrecken. Und so habe ich auch ein bisschen mir meine Umgebung erlaufen. Ja, das gehörte für mich dazu, mich zu orientieren. Vielleicht das
was hast du, was machst du heute?
Heute gehe ich ganz viel. Ich gehe spazieren. Und ich habe für mich da eine ganz neue Qualität der Einfachheit entdeckt. Mich auf diese Langsamkeit einzulassen oder auch überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, ich kann mal langsam gehen, ich kann schneller gehen, ich kann wirklich flanieren. Und der wichtigste Schwerpunkt ist geworden, dass ich mich verbunden fühle, während ich da rumgehe oder in der Natur bin. Ich bin verbunden mit dem Atem, mit meinem Atem, ganz bewusst. Das ist beim Joggen auch der Fall, aber natürlich automatisierter, ja, weil da geht's eher um Atemkontrolle, dass du eben die ganze Zeit auch die 15 Kilometer oder 20 durchhältst, ja, und mit einem guten Atem. Das ist beim Spazierengehen anders. Dann, ich bin verbunden mit dem Wind, mit der Luft, viel, viel bewusster, genau, mit den Bäumen. Also ich habe seitdem eine Liebe für Bäume entwickelt, das ist schon fast fanatisch. Das ist auf jeden Fall sehr schön und sehr extrem, aber dieses Grün, also ich kann dir jetzt
satte Grün
von diesem Frühling, den wir bisher erlebt haben, ich könnte dir tausende verschiedene Grünfarben und Nuancen könnte ich dir versuchen zu beschreiben. Ich kann mich zumindest an Tausende erinnern, ohne dass ich jetzt aufmalen könnte. Aber das habe ich vorher so nicht gesehen. Ja? Und dieses Satte, diese Intensität, also dass ein Baum auch nicht da aufhört, wo seine Blätter aufhören. Dieses Gefühl, also auch durch den Wald zu gehen. Ja? Das ist schon sehr besonders. Das Licht, das ja da auch ist. Du hast ja ständig die Photosynthese. Und letztlich sind das ja, wenn man, das ist zwar jetzt nicht zu spirituell klingen, aber es sind ja eigentlich Lichtwesen, das sind Lichtgestaltenbäume, weil die ja ständig Licht synthetisieren und produzieren. Und das ist, und das merkt man, wenn man sich darauf einlässt. Also,
wenn man Zeit hat.
Und wenn man Zeit hat und sich dafür Zeit nimmt. Ja, genau. Absolut.
Also ich finde, Zeit ist eins unserer größten Luxusgüter.
Ja. Ja.
Also meine sehr gute Freundin geht jeden Morgen, wenn ich hier noch in der Großkampfschlacht bin mit den Kindern, die geht jeden Morgen spazieren. Die wohnen da super schön, Ohlsdorfer Friedhof, was ja sehr, sehr grün ist.
Ja.
Und ich beneide das wirklich, weil das diese 15 Minuten am Morgen, die kann einem keiner mehr nehmen, egal wie scheiße der Tag war.
Ja.
So, ich finde das wundervoll.
Das kann zum Beispiel ein Hund.
Ja, ich habe
also genau
auch gedacht.
So, schaff dir einen Hund an. Ein Hund, der auch gerne rausgeht.
Naja, gut, das jetzt schon auch. Aber wenn jetzt so
ja, man
so
sagt ja, das letzte Kind hat Fell, also mal gucken.
Das auch. Ja.
Oder aber jetzt eben das Bild mit dem Kinderwagen, dem Kind. Wenn das Kind die Blätter genießt, dann kann man es vielleicht sogar gemeinsam machen.
Ja.
Auch sehr schön.
Ja.
Lieber Jörg, jetzt hänge ich natürlich noch bei dem, was du davor so zauberhaft beschrieben hast.
Ja.
Und das du bist ja auch der Vergänglichkeit begegnet, vor allen Dingen deiner eigenen.
Ja.
Erstmal, ne?
Ja.
Also erst vielleicht so ein bisschen shocking, ne? Weil also ich bin fast 55 und ich kenne natürlich dieses, oh mein Gott, vielleicht geht das jetzt nicht mehr. Oder das und das werde ich vielleicht auch gar nicht mehr machen. So. Alles in so einer ganz, also für mich jetzt ganz smoothen Geschwindigkeit oder Intensität.
Ja. Aber es kann ja schon mal ein Schockmoment sein, irgendwie
genau,
sich
deswegen
vorzustellen, oh Gott, ich werde nie wieder Alkohol trinken können oder ich werde nie wieder eine Nacht durchmachen können oder irgendwelche.
Das hast du irgendwie nur, also normalerweise ab einem bestimmten Alter, sage ich jetzt immer sportlich.
Mhm.
Und wenn dann eben der Körper sagt, okay, also die Rennerei geht jetzt nicht mehr, ist erstmal nicht nur geil, weil auch du dann feststellst, so, ich bin doch nicht mehr 25.
Ja.
Also wie ist dir das, weißt du das noch, wie du da mit dir umgegangen bist oder was so hochkam?
Ja, also Vergänglichkeit auf jeden Fall, das habe ich aktiv für mich, dann bin ich auch durchgegangen durch dieses Thema. Hatte sich aber, also ich bin ja inhaltlich damit schon, auch durch die Stoiker und oder durch den Hinduismus, durch bestimmte Meditationsformen, habe ich damit natürlich meinen Umgang schon. Aber es ist ja ein Unterschied, wenn der dann sich so körperlich bei einem selbst zeigt. Ja, ne? Das ist nochmal. Insofern, das hatte viel mit Hingabe zu tun. Ich musste mich diesem Prozess hingeben. Was für mich weniger im Vordergrund stand, dafür kann ich gerade vielleicht Danke sagen oder das bin mir sicher, das kommt auch noch, ist, dass ich jetzt wirklich über mein Altwerden nachgedacht habe, also über mein Ältersein. Natürlich weiß oder ist es für mich klar, ich bin jetzt keine 22 mehr und das mag körperlich jetzt sich so zeigen. Ich habe da aber eine wenig ausgeprägte Verlustaversion, weil, weil ich sehr stark auf das schaue, was gewinne ich denn?
Ja, das wäre jetzt natürlich meine nächste Frage gewesen, weil das quoll ja schon raus.
Ich habe sehr darunter gelitten, dass ich nicht mehr laufen kann, weil das zu meinem Selbstbild dazugehörte. Das gibt mir Orientierung in meinem Leben.
Du bist auch irgendwie ein cooler Läufer, oder?
Ob ich ein cooler Läufer bin?
Also wenn du jetzt Läufer bist, hast du nicht das Gefühl, also cool im besseren Sinne jetzt nicht nur oberflächlich cool, sondern boah, ich mach das halt einfach, also egal wo ich bin.
Es
also
geht leicht.
Genau, es geht leicht, automatisch, richtig so eine Routine.
Ja, meine 10, 15 Kilometer, egal.
Es hat mir sozusagen auch Halt gegeben, ohne dass ich mich großartig bemühen musste. Ja, ich muss ja nicht jetzt überlegen, welches Fitnessstudio gehst du oder mit wem triffst du dich zu einer Gruppe, um Sport zu machen. Es war für mich sehr leicht, weil überall praktizierbar, ich brauchte nur eine Dusche und Turnschuhe quasi, und konnte das sogar bei beruflichen Terminen oder auch privat, wenn andere länger schlafen, konnte ich dann schon morgens raus. Habe ich auch geliebt, wenn ich mal was zu viel getrunken habe abends. Ich war trotzdem jetzt nicht früh wach, aber früh genug. Und dann auch mit Kater ist der Kater einfach viel, viel schneller weg. Und solche Geschichten, es war sehr praktisch, aber klingt auch sehr jugendlich so.
Ja,
kann man sehr, sehr praktisch, angenehm, ist jetzt so,
so voll unabhängig und so, ich mach das,
Und das ist natürlich ein Verzicht, den ich da jetzt geleistet habe, aber fühlt sich für mich nicht so an, weil ich für mich sehr schnell dann gesehen habe und mir die Frage gestellt habe, was gewinne ich denn? Und was brauche ich denn aktuell, um glücklich zu sein? Also Partnerschaft, beruflich möchte ich mich weiterentwickeln, künstlerisch vielleicht neue Wege gehen, habe ich auch gemacht die letzten Jahre. Bilderbücher geschrieben, also erzählen, in das erzählende Genre reingegangen. Und mein Geist. Ich brauche ja vor allen Dingen meinen Geist für das, was ich tue als Philosoph und Autor. Und auch wenn ich mit Menschen umgehe, also in der Verbundenheit mit anderen Menschen schränkt mich das jetzt nicht ein, wenn ich nicht mehr joggen gehe. Ich nehme vielleicht 2 Kilos zu. Aber das stört jetzt wahrscheinlich mich am meisten, aber andere Menschen gar nicht. Selbst wenn es 5 Kilo sind, wurscht. Ich kann ja alles machen, was mich zufrieden macht. Also weil emotional, kannst, ne? Emotional, so, mental. Und auch für meinen Beruf ist es sogar, jetzt merke ich, fürs Schreiben ist es noch viel, viel schöner und intensiver. Und wenn du so willst, besser. Ich gewinne viel mehr, wenn ich spazieren gehe. Ich kann meine Gedanken und meine Emotionen noch viel mehr durchforschen oder erforschen und sortieren oder für mich auch neu zusammenstellen. Also da passiert viel, viel mehr, was Kreativität angeht. Ich bin seitdem kreativer geworden. Das mag mit dem Verzicht zusammenhängen, das ist ja oft so, wenn man sich überwindet in einer gewissen Hinsicht und auch etwas akzeptiert, was einfach unvermeidbar ist, ob das jetzt eine Krankheit ist oder es war ja sowas wie eine Krankheit, körperlich einfach. Ne? Und ich habe es jetzt, probiere es jetzt gar nicht mehr. Ich habe es ja ein Jahr lang probiert, alle 4 Wochen und jetzt gehe ich laufen. Ja? Das müsst ihr euch wirklich so vorstellen. Ja, klar. So alle 4 bis 6 Wochen habe ich das ausprobiert und zweimal habe ich so gedacht, ja, es geht wieder, juhu. Aber Pustekuchen, dann hat es eben nicht nach 1 Kilometer angefangen, sondern nach 1,5 oder nach 2. Ja, oder es war auf jeden Fall nicht mehr leicht. Es fiel nicht mehr leicht und irgendwann habe ich es akzeptiert, dass es einfach nicht mehr leicht fällt. Und jetzt fallen mir andere Dinge leicht. Und die machen mich sogar noch kreativer, wenn ich so will. Das heißt, dieses alte Mittel, das Laufen, dieses, das so unabhängig war, das so praktisch war, ist vielleicht auch einfach erschöpft. Ja. Und dann kommt das Nächste. Wir werden ja nicht jünger.
Nee. Ja. Das hört sich so an oder es fühlt sich auch so an, als wenn du eigentlich mehr in deinem Körper bist.
Ja.
Also ich will jetzt nicht die Marathonläufer bashen, aber ich finde, du bist ein wundervolles Beispiel dafür, wie Balance gehen kann.
Das ist ein guter Punkt.
Körper, Geist, Seele, und da muss jeder seine eigene finden. Ne? Also deine ist jetzt nicht, kann man nicht sagen, so, es müsst ihr jetzt alles so machen. Aber diese Reise in deinen Körper finde ich jetzt ganz berührend.
Und letztlich auch in das eigene, wenn du sagst Balance, ja auch in das eigene Glücklichsein, ne? Mit allem, was dazugehört, in die eigene Fülle. Vielleicht ist auch das, vielleicht habe ich auch heute das Zitat mitgebracht. Ich kann meine Fülle, glaube ich, seitdem ich nicht mehr jogge, viel intensiver erleben. Und auch teilen, mehr teilen. Weil ich mir dessen mehr bewusst bin, der eigenen Fülle. Ja, und das ist mehr im Körper ankommen auch, weil die Fülle beginnt im Körper, absolut. Interessanter Punkt.
Schön. Also übrigens sich nicht weitere Frage, was du anderen empfehlen würdest.
Ja, das aber ist ja leider immer so, es ist nicht komplett übertragbar. Nee, ne? Genau. Ich habe mir aber in meinem neuen Buch, ich erwähne es jetzt nochmal.
Bitte, weißt du schon, wie es heißt?
Die Kraft der Einfachheit in turbulenten Zeiten erscheint.
Mal, das passt gerade, weil hier ist
gerade hier. Da kommt hier ein turbulenter, was ein Hubschrauber? Nee, ein Flugzeug, Hubschrauber. Wir leben in gefährlichen Zeiten, was Hubschrauber angeht, ne? Auch für Diktatoren und autoritäre Herrscher, das wie wir gerade noch erlebt haben.
Ich war jetzt 4 Tage off.
Okay, ja, der iranische Herrscher ist wahrscheinlich
mit einem
Hubschrauber verunglückt.
Ich weiß nur nicht,
wie. Ja, genau. Okay, den Teil hast du. Genau, die Kraft der Einfachheit in turbulenten Zeiten. Und da habe ich 22 philosophische Einsichten für mich versammelt. Das ist, wenn man so will, eine kleine Fortsetzung des Stoizismus, aber eben viel freier, viel persönlicher. Ich habe ganz viele persönliche Geschichten. Die Geschichte mit dem Joggen ist auch drin, als ich aufhörte zu joggen. Ja, weil da geht es um Einfachheit letztlich, aber um freiwillige Einfachheit. Und
den Gewinn, also den Gewinn an Fülle.
Ne? Genau, also und dann
kommen wir jetzt wahrscheinlich immer wieder
hin. Den Gewinn an Fülle und letztlich, genau. Erstmal Einfachheit würden viele nicht mit Fülle erstmal in Verbindung bringen. Dass das aber tatsächlich genuin zusammengehört, ja. Ohne innere Fülle keine Einfachheit. Da haben wir, glaube ich, oben gerade einen Umbau.
Also wirklich wahr. Ich meine,
ihr macht das doch jeden Dienstag hier, oder? Haben die sich noch nicht dran gewöhnt?
Ach so, das ist tatsächlich Dachboden oben. Da ist ja sonst, da ist eigentlich nie jemand. Deswegen habe ich da jetzt kein Schild aufgehängt. Bitte von heute von 10 bis 11 nicht den Möbel rücken.
Wir haben was vor da oben.
Der Dachboden, ja, vielleicht wird der ausgebaut. Vielleicht sitzen wir beim nächsten Mal in 2,5 Jahren eins weiter oben.
Naja, und beziehungsweise ausmisten, aufräumen ist ja auch immer.
Ja. Auch das.
Sehr dienlich.
Ja, das passt auch wieder total zum Thema, nämlich Einfachheit als inneres Aufräumen und dadurch als ein mehr Ankommen in der eigenen Fülle, ja. Aber es ist dieses innere Aufräumen, innere Klarheit. Und ich habe im Kapitel über Freude, habe ich 6 einfache Freuden für mich gefunden. Die kann ich vielleicht weitergeben.
Ja.
Ja, weil jeder diese Freude ja anders erlebt. Das heißt, da wird jetzt nicht so sehr, es ist nicht nur wichtig, was man macht, sondern es ist vor allen Dingen wichtig, dass man diese Freude erlebt. Und wie man die erlebt, also bei welcher Tätigkeit oder was, kann man ja selber schauen. So wäre das einmal Joy of Missing Out. Die kennen wir wahrscheinlich schon. Ja, Fear of Missing Out, damit hat es angefangen. Und die beste Antwort darauf ist Joy of Missing Out. Ja. Sich einfach mal zurückzulehnen und zu sagen, ja, super, dass ich diesen Luxus mir jetzt rausnehme, dass ich jetzt das verpassen darf. Ich darf jetzt die Zeit für mich haben oder für meine Kinder oder für Dinge, die ich will, und ich muss diesen Termin jetzt nicht wahrnehmen, ja, sich davon zu befreien. Das wäre die erste Freude, Joy of Missing Out, die Freude, etwas zu verpassen, die Freude, allein zu sein.
Oh ja.
Ja? Also finde ich, war schon beim Stoizismus ein großes Thema für mich. Allein sein können, ja, als ein wichtiger Weg zur Gelassenheit, zur inneren Ruhe. Dann Joy of Doing Nothing als dritte Freude.
Was ja, also, finde ich, eng mit der davor auch zusammenhängt.
Ja, ne? Ja.
Also weil dieses wirklich nichts tun auch, also nur auf dem Sofa sitzen und doof gucken.
Ja.
Oder als großes Projekt schon, ich beobachte meine Vögel im Vogelhaus.
Ja.
Das kann ich echt am besten, wenn ich alleine bin.
Ja, ja.
So diese wirklich eben gedachten, beknackten Ideen, aber dieses, boah, dazu habe ich jetzt am meisten Bock.
Ja, 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 total spannend. Also für mich ist der Fokus dann nochmal ein klein bisschen nuanciert, also anders. Also ich kann mich sozusagen ins Café setzen und sagen, mit dem Fokus, ich möchte jetzt allein sein. Mhm. Ja, weil ich kenne niemanden. Bin ich allein unter Menschen, gilt auch. Mhm, ja. Oder ich setze mich allein auf eine Parkbank oder lege mich hin. Das habe ich letztens gemacht, das war toll. Ja. Einfach mal auf eine öffentliche Parkbank sich hinlegen.
Ach so, habe ich auch schon mal.
Ja. Mhm. Und eine halbe Stunde da liegen, den Himmel anschauen oder vielleicht sogar kurz wegdösen. Mhm. Bei mir kamen zwei Frauen vorbei und die eine hat mich angeblökt. Das fand ich interessant.
Inwiefern?
Die fing direkt an.
Keiner oder wie?
Es war eher so, ja, sie wissen schon, dass diese Bänke für alle da sind. Ne? Sie wollte sich, glaube ich, mit ihrer Freundin da hinsetzen. Und ich war ja quasi...
Das
fand ich auch unverschämt. Ne? Und ich war ja am Wegdösen, deswegen war ich gar nicht so richtig wach. Aber dann habe ich die Augen aufgemacht und schaute die beiden an. Mhm. Sie guckte mich auch böse an, aber sie gingen weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht fragen Sie doch erstmal. Ich würde ja vielleicht super gerne für Sie aufstehen oder mich hinsetzen, wenn Sie mich fragen. Gar kein Problem. Und dann, die waren schon 5 Meter weiter.
Das kam nur noch, sitzt
nein,
tiefer.
Nein, nein, wir nehmen jetzt die nächste Bank.
Oh.
Genau. Also ich wäre ja für sie aufgestanden, gar kein Problem. Ich kann mich auf die Wiese legen.
Mit dir gemacht, weil ich hätte, glaube ich, auch, oder ich kenne auch dieses Gefühl dann hoch, wenn ich mich hier hinlege, so, das darf man nicht. Und also ich hätte jetzt nicht gedacht, ich blockiere die Bank da, aber.
Es hat mir gezeigt, dass offensichtlich diese einfachen Freuden, die haben auch was mit Freiheit zu tun. Aha. Und man dürfte oder kann sich darauf einstellen, dass man vielleicht manchmal provoziert
dass
damit
sogar. Dass nicht jeder
sogar.
Das geil findet.
Was hast denn du gerade gemacht?
Natürlich.
Ja, was hast denn du gerade gemacht? Ja, ich habe gerade 2 Stunden nichts gemacht. Damit wird nicht jeder was anfangen können, beziehungsweise manche werden das auch vielleicht sogar bekämpfen wollen.
Als
oder
Affront.
Genau, Affront. Was soll das denn hier?
Aber das ist echt irre. Das ist spannend.
Ja.
Total interessant.
Mhm. Ja. Und darauf muss man sich, glaube ich, einstellen, ja, wenn man Dinge verändert, auch in Richtung Einfachheit. Einfachheit ist viel schwieriger, als man denkt, ja. Nicht nur, weil es schwierig ist, umzusetzen oder durchzuziehen oder auch einfach nur zu akzeptieren. Mhm. Sondern auch bei anderen Leute.
Ich gebe mal ein ganz banales Beispiel von Einfachheit. Ich liebe meine nackten Füße. Und ich liebe es tatsächlich, draußen zu sein auf den nackten Füßen. Meine Tochter liebt das noch mehr als ich. Die würde am liebsten den ganzen Tag barfuß laufen. Die läuft auf barfuß im Supermarkt. Glaubt ihr, ich traue mich das? Ich weiß, da kommen die ersten Kommentare. Und in dieser Einfachheit, ja klar, am Ende sind es immer die anderen, die damit ein Problem haben und ich nicht selber. Aber es ist eben, das zu wissen und dann trotzdem umzusetzen und damit zu sein, ist eben nochmal was anderes.
Wow.
Banales Beispiel.
Ja, aber finde ich ganz tolles Beispiel. Ja. Ein ganz tolles Beispiel, weil es ja letztlich, niemand hat dadurch einen Schaden.
Ja, eben,
wenn
deswegen.
Du barfuß durch den Supermarkt läufst, also wenn ist es deine eigene Hygiene, die du gefährdest,
oder
können
da
jetzt
sind
andere
Scherben,
sagen,
mein Gott,
aber
ja, dann
es hat nichts
so.
Mit ihnen zu tun.
Ja, klar.
Ja, es beeinträchtigt sie ja in keinster Weise.
Ja.
Ja.
Aber ist es nicht
lustig? Das ist ja sogar schön. Also ich, so ein Barfuß-Supermarkt ist doch direkt, hallo, Marktidee. Der erste Barfuß-Supermarkt Deutschlands in Hamburg vielleicht, ja. Ich wäre auch dabei.
Voll
sofort.
Gut. Aber keine Fliesen bitte.
Nee, es ist und dann fängt es an. Nur kein
also,
Teppich.
Sobald
ich glaube,
die Temperaturen jetzt noch ein bisschen weiter stabil bleiben, findet mich barfuß draußen.
Ah, lass uns nochmal, finde ich, zum Abschluss ein paar Beispiele finden, von was ist wirklich einfach und was wir uns nicht trauen oder was du dich schon getraut hast.
Ich habe ja mal ein Beispiel schon gesagt.
Die Freude, genug zu sein. Vielleicht fällt uns dazu noch was ein. Das wäre meine vierte einfache Freude.
Oh, die ist ja auch.
Die Freude, genug zu sein.
Da können wir jetzt nochmal eine Stunde dranhängen. Ja, aber es grenzt natürlich an das, was du davor gesagt hast.
Hat auch wieder was mit Fülle zu tun.
Genau.
Also, und das kannst du ja überall, in jeder Situation praktizieren. Mhm. Das meine ich, ne? Das kannst du praktizieren, wenn du allein bist. Das kannst du mit anderen praktizieren. Das kannst du barfuß laufend über den Bürgersteig praktizieren. Ich bin mir genug, egal was jetzt da gerade andere denken. Ja? Oder auch nur auf mich selbst bezogen. Ich traue mich jetzt einfach mal, es zuzulassen. Das hat für mich auch was mit Bauch einfach mal locker lassen. Ja, ich lasse meinen Bauch mal locker und ich fühle mich damit genug. Ja, ich genüge mir selbst, ist nochmal, finde ich, geht nochmal weiter. Ja, sich selbst zu genügen ist auch eine Kunst. Mhm. Aber dieses sich selbst genug sein, das ist das Gefühl und das auszufüllen, sich das zu trauen, finde ich herausfordernd, auch für mich, je nach Tagesstimmung. Weil dieses Gefühl, dass wir eben nicht genügen, ungenügend sind, das schleicht sich ja immer wieder ein. Ja.
Immer wieder. Und dieses, es reicht nicht, was ich mache.
Ja.
Und deswegen ist es so unvorstellbar schwer, finde ich, zu sitzen und nichts zu tun, weil dieser Gedanke, oh mein Gott, jetzt, ich muss dir jetzt im Grunde 1, 2, 3, 4, 5 machen, dem immer wieder zu begegnen und zu sagen, nee, tschüss, gerade mal nicht.
Ja. Ja. Dann als Fünfter die Freude, verbunden zu sein. Sehr einfach.
Naja.
Eine einfache Freude. Also jetzt das beste Beispiel für mich, wir sitzen jetzt hier am Tisch. Und diese Freude darüber, dass wir verbunden sind, für mich ist sehr, sehr stark spürbar. Und ich finde, dass diese Freude sogar in Konflikten möglich ist. Das ist vielleicht dann die Advanced Version, ja. Aber ja, eben. So kann man sich ja tatsächlich über große Konflikte hinweg trösten. Man würde sich nicht so streiten, wenn nicht die Verbundenheit oder die Leidenschaft da wäre. Ne? Mhm. Das kann in Familien natürlich auch schon mal böse enden. Ja. Weil ja dann irgendwann Menschen gar nicht mehr miteinander reden. Genau, aber die Freude, verbunden zu sein, finde ich für mich persönlich als gutes Beispiel auch mit Menschen, die ich gar nicht kenne. Also, ob das im Park ist oder im Bus oder wenn ich an der Alster sitze, in bestimmten Momenten. Ich kenne niemanden, aber ich fühle mich total verbunden. Mhm. Geht auch mit Menschen, die gar nicht anwesend sind. Ja. Ja?
Die das ist auch schön, ja, genau.
Ja,
das
sich mit Menschen verbunden fühlen, die nicht da sind. Ja. Mhm. Also, ob das jetzt die Eltern sind, die noch leben, ob das Freunde auch sind, die woanders leben, ja, oder Menschen sind, die gar nicht mehr leben.
Genau, ja, mit denen kannst du auch ganz eng sein.
Mhm. Ja. Sich verbunden fühlen mit. Und dann habe ich noch, das ist jetzt sehr philosophisch, existenziell, die Freude zu sein. Ja, und das ist ja wirklich, das kann man sich ja bildlich vorstellen. Also das ist was Kinder, glaube ich, gerne ausstrahlen. Ja, einfach die Freude an der eigenen Existenz. Also.
Die können das noch besser.
Ja.
Also wir verlieren das
regelmäßig. Natürlich, das ist bei denen sehr, finde ich, natürlich angelegt, sich einfach zu freuen für diesen Moment, in diesem Moment. Dieses barfuß rumlaufen kann ich mir gerade wunderbar vorstellen. Ja. Ich bin als Kind auch gerne in Pfützen gesprungen. Und diese Freude einfach zu existieren und jetzt durch diesen Schlamm zu gehen oder in diese Pfütze zu springen. Dieses ganz Archaische, ja. Ist wieder altes Wissen eigentlich. Ja. Diese Freude, aber dann auch Dankbarkeit, ja, dafür, dass ich einfach in dieser Identität, in dieser Welt hier sein darf. In dieser Form, zu dieser Zeit, an diesem Ort, ja.
Viel.
Das geht eigentlich immer.
Ja. Also, so viel Fülle passt auch hier eigentlich kaum rein.
Ja, ich musste an Greta Silber denken bei dieser letzten Freude. Die Freude zu sein. Ja, auch schon mal hier war, glaube ich, im Podcast. Ne? Ja. Ja, ich finde, sie strahlt das auch aus.
Total.
Einfach diese Freude an der eigenen Existenz. Und ich glaube, sie sagt sogar, das hat sie mir mal erzählt, am besten und am intensivsten kann sie sich mit sich selbst freuen. Also nicht mit anderen, sondern tatsächlich die größte Freude und die wirklich ein Ausbruch von intensivsten Jubelgefühlen, das kann sie mit sich allein. Und das finde ich faszinierend, jetzt das für diese Freude auch, ne?
Ja, das könnte ich jetzt
für mich nicht mehr einfach.
Nicht unterschreiben, aber da kann ich ja noch hinkommen. Kannst du das?
Überlege ich gerade, ich hatte gerade so ein, also ich kann... Das ist vielleicht, betrifft das am Rande mein Sein, so wenn ich in der Natur unterwegs bin und ich sehe zum Beispiel irgendwie eine Vogelart oder so oder irgendwie, hier sitzt immer so ein Rotkehlchen vorne in der Löwenstraße vor unserem Hauseingang. So wenn ich das zum ersten Mal sehe im Jahr, dann kann ich mich so darüber freuen. Also über die einfach
kleinen Dinge,
so, ja,
einfachen Dinge.
So diese, den Moment oder mich selber, dass ich das so wahrnehme, so deswegen vielleicht über mich freuen. Das habe ich schon, aber das ist passiert vielleicht einmal im Jahr oder so. Also es ist noch nicht so, dass ich könnte das noch nicht so sagen, dass das so im Täglichen oder irgendwie in meinem Sein so verankert ist, in Anführungszeichen, so wie Greta das bestimmt meint.
Ich würde jetzt auch mal sagen, dass es bei mir überwiegend
in Momenten
noch, also ja, sowieso in Momenten, aber immer noch ausgelöst
durch etwas,
durch irgendwas. Genau. Im Außen, also was auch
worüber ich mich freue,
worüber ich
oder
mich
jubeln
freue.
Kann.
Genau. Aber das ist jetzt natürlich nochmal, da müssen wir nochmal hinkommen.
Ja.
Ja, diese pure Freude an der puren Existenz, ja, das ist schon.
Das ist doch. Da wollen wir hin.
Also, ja. Da, vielleicht ist der Atem da ein guter Weg.
Ja.
Bin ich mir sicher.
Sag ich, der Atem ist ein Weg zu fast allem, oder?
Ja.
Was?
Ja.
mit Fülle zu tun hat.
Auch das Räuchern.
Ja, das kennt ihr ja schon. Im Hintergrund wird geräuchert hier. Genau. Das war ganz schön.
Ja. Also gibt es noch was, was noch raus will? Was wir noch befeuern? Also ich finde, ja, ganz viele Geschenke schon rausgehauen. Vor allem du, lieber Jörg.
Ja, vielleicht noch ein Gedanke zu Glaubenssätzen. Aha. Hat auch was mit Einfachheit zu tun. Ich hatte nämlich früher den Glaubenssatz in mir, seitdem ich 16 bin, Life is simple but not easy. Mhm. Und allein darüber kann man ja schon ein bisschen nachdenken. Ja? Life is simple but not easy. Das habe ich damals bekommen von einem Musiker aus Slowenien. Ich habe ja damals mit 16, 17 Theater gespielt, wirklich an der Schauspielschule. Danach wollte ich nach London, da waren wir eben schon. Und dieser Musiker war schizophren. Und er hat Medikamente genommen, war aber eben gleichzeitig Komponist, ein ganz toller, begabter, er konnte Gitarre spielen, singen, hat selber Lieder komponiert und hat eben da für uns, für das Ensemble und für bestimmte Theaterstücke Sachen komponiert, war ein unglaublich intensiver Lebemensch, ja, hatte aber eben diese Geschichte. Mhm. Ich habe ihn jetzt nicht über Jahre kennengelernt, deswegen habe ich ihn nicht akut in einem anderen Zustand kennengelernt. Er hat ja auch diese Medikamente genommen, aber dieser Satz, life is simple but not easy, ist für mich natürlich auch ein bisschen an diese Geschichte von diesem Menschen gekoppelt, mhm, ja, der natürlich auch durch seine Erkrankung nochmal vielleicht tiefgründiger die Existenz erlebt hat, ja. Wenn du einmal das für dich erlebt hast, Schizophrenie, wenn du diese verschiedenen Wahrnehmungen erlebt hast, wenn du weißt, ich bin vielleicht in einer gewisser Weise grenzüberschreitend oder kann dann plötzlich etwas nicht mehr kontrollieren, das ist ja eine unglaublich tiefe Erfahrung, die dich verändert auch. Und da kommt vielleicht dieser Satz her auch, life is simple but not easy, weil wenn man sich den mal genauer betrachtet, kann einen das schon ein bisschen depressiv machen, ja, weil da bleibt wenig Leichtigkeit übrig, ja. Life is simple und simple heißt ja so ein bisschen, simple ist ja nicht einfach, unbedingt nur das Einfache im Sinne von schön einfach, mhm, sondern manchmal auch ein bisschen
banal.
Einfach gestrickt, ja, mhm, banal, profan, mhm, genau, also auf jeden Fall ein bisschen abwertend. Mhm. Life is simple, mhm, und dann aber dieses but, aber nicht einfach.
Also ja, doppelt.
Wow. Eigentlich genau, ist es ja
das
so.
Das Bad stellt das vor alles nochmal in Frage, also dieses verstärkt. Ja,
und man steigert es eigentlich noch ins Negative.
Genau. So eine doppelte,
ja, genau.
Doppelscheiße.
Genau. Und da finde ich spannend, warum hat mich das so angesprochen? Mit 16, ich fand das faszinierend. Ja, ich habe es mir hinterher im Philosophiestudium, ich habe ja immer wieder daran gedacht, das war interessant, an diesen einen Satz, weil diese Weltsicht gibt es natürlich auch in der Wissenschaft, und zwar in der harten Naturwissenschaft. Nämlich life is simple, eigentlich kann ich das Leben ziemlich erklären. Ja, da gab es mal Einzeller, alles sehr banal, profan, da gab es Einzeller, die haben sich zusammengetan, irgendwann sind es Mehrzeller geworden, dann sind da irgendwann mal Reptilien, Amphibien, Säugetiere draus entstanden und irgendwann sind wir hier als Menschen, aber letztlich sind wir immer noch genauso simpel und banal wie diese Einzeller. Ja, nur wir sind ein paar mehr Zellen, vielleicht ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen mehr Seele, was auch immer, aber am Ende des Tages lässt sich das alles reduzieren. Das nennt man auch Reduktionismus in der Wissenschaft. So sich das Leben anzuschauen. Life is simple. Und dann aber but not easy. Da kommt so ein bisschen so ein künstlerischer Touch noch rein. Damit hat man als Naturwissenschaftler natürlich wenig am Hut. Aber ja klar, dann geht's einfach nur noch ums Überleben. Ja, der Kampf ums Überleben, but not easy. Also letztlich ist es eine total naturwissenschaftliche Sicht, die dahinter steht. Das habe ich für mich erkannt. Und da konnte ich das dann auch verstehen, ja, alles so objektiv zu sehen, so ist es. Hat aber was total Depressives und ich bin wirklich...
Hat vor allen Dingen auch gar nichts mit dem Joy, mit der Joy zu tun, von der du die ganze Zeit erzählst. Also ja, die...
Ja, ja, jetzt war ich damals ja auch 16, mhm, und hatte dann auch selber mit 19 meine Identitätskrise,
Zeit, ne?
Genau. Ja. Da hatte ich ja auch wirklich so, was meine Wahrnehmung angeht, ich hatte Panikattacken und Angstzustände, richtige, was mhm, schon ja ein bisschen ans Psychotische grenzt. Ja. Also wahnsinnig starke Angst hat irgendwann und mit Panikattacken zusammen was von Psychosen. Ja. Mhm. Weil man plötzlich nämlich nicht mehr... Mhm. Grenzen ziehen kann zwischen sich und den Gedanken, zwischen sich und den Ängsten. Und da fängt das Psychotische ja an, ja, dass die Grenzen sich verschieben oder dass man sie nicht mehr klar identifizieren kann. Verfolgt mich die Person jetzt wirklich? Das wäre so ein Verfolgungswahn. Mhm. Vielleicht in Gedanken, ja, ich meine, so in die Richtung. Da sind die Grenzen ja sehr, sehr fließend. Und ich habe jetzt diesen Glaubenssatz, life is simple, but not easy, jetzt wirklich über dieses Buch, ja, über die Kraft der Einfachheit für mich endlich auflösen können. Ich habe einmal vor 2 oder 3 Jahren wirklich nochmal eine Sitzung gemacht mit einer Philosophin. Das war eine französische Philosophin online. Und habe wirklich nochmal diesen Satz rausgekramt, weil ich wusste, der
sitzt noch.
Genau, der ist noch aktuell, der wirkt noch. Ja, und das, das ist auch so lange her, da war ich 16, habe ich den aufgeschnappt, aber seitdem hat er mich fasziniert und auch irgendwo getragen, vielleicht in dieser Tiefgründigkeit, wenn auch etwas depressiven Tiefgründigkeit. Und in dieser Sitzung konnten wir das nicht auflösen. Die hat mir unglaublich viele Fragen gestellt, ja, die arbeiten ja dann ähnlich wie Byron Katie mit Umkehrungen, ja, und versuchen ja an alles sozusagen zu widerlegen oder zu hinterfragen. Also, woher weißt denn du, was easy ist? Woher weißt du, was überhaupt simpel ist? Ist es wirklich wahr? Und könnte auch das Gegenteil wahr sein? Also, die hat mich schon ordentlich durch den Fleischwolf genommen oder durch die Waschmaschine geschickt, ja. Aber es ist vielleicht lockerer geworden, aber ich hatte für mich keine Auflösung. Nach diesen 1,5 Stunden dachte ich nur, nee. Jetzt weiß ich genauso wenig wie vorher. ich war verwirrt vielleicht, aber es war, ja. Und dann kam irgendwann, während ich an diesem Buch geschrieben habe, über die Kraft der Einfachheit und diese Freude, irgendwann kam dann für mich die Auflösung, ja, ich muss es anders denken, ich muss anders rangehen, ich muss Einfachheit als Haltung denken, nicht als etwas ist objektiv betrachtet simpel, aber eben nicht einfach, ja. Life is simple but not easy, sondern ich kam dann für mich auf den Satz, freiwillige Einfachheit, es hat was mit dir, mit deiner Freiheit zu tun. Und dann kam ich auf, simplicity makes your life easier. Ja? Ich habe aus diesem being simple oder life is simple, habe ich eine Haltung gemacht, nämlich simplicity. Ja? Die Kraft der Einfachheit, Einfachheit, diese Freiheit, einfach an Dinge ranzugehen, das ist das, was das Leben leichter macht. Das habe ich für mich als Gedanken gefunden und der hat mich dann auch wirklich getragen und motiviert, auch dieses Buch zu schreiben und die wirklich auch persönlich ranzugehen. Ja, 22 philosophische Einsichten, was eigentlich unser Leben leichter macht. Und das war für mich dann auch das Thema Glaubenssätze, auch so vermeintlich banale Glaubenssätze, also ich würde mich damit ja jetzt auch nicht zum Therapeuten setzen und sagen, hey, ich habe diesen Glaubenssatz, weil er schadet mir ja nicht direkt in dem Sinne. Und gleichzeitig ist er, glaube ich, schwerwiegend genug. Ja?
Genau. Wann hast du eigentlich, mal eine andere Frage, wann hast du eigentlich angefangen zu laufen?
das ist eine sehr gute Frage, weil das mit ungefähr 16. Ja. Das ist schon ein bisschen früher, so, ne? Schon ein bisschen früher.
Ja, aber du hast, du hast das gerade so, weiß ich weiß, vielleicht auch eine Banalität, aber du hast das gerade so,
so nebenbei, so, ne?
Nein, du hast das mit den Händen gerade so hochgeholt und da warst du vorhin mit deinem Zwerchfell, mit der Gastritis zugange. Also deswegen kam bei mir gerade so.
Das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber es stimmt. Genau, ich kann das bezeugen.
Hast du das so raufgeholt oder rausgeholt?
Interessant. So.
Kam irgendwie.
Ja.
So, vielleicht hast du auch die Leber übrigens, die sitzt ja auch.
Vielleicht
hier
hast du das da einfach verankert.
Entgiftungs- und Verstoffwechslungsorgan vor dem Herrn.
Genau. Ja.
Also vielleicht will die den Satz auch fertig.
Die wollte den mal jetzt mal ausspucken und weitergeben.
Ja, das war dem zu viel, war der Leber zu viel.
Ja. Ah, aber, schaut mal. Ja, aber das ist tatsächlich, da gibt es, glaube ich, eine Korrelation. Dieses intensive Laufen hat dann auch irgendwann zugenommen. Also spätestens mit 20, ja. Aber vorher schon mit 16. Angefangen habe ich mit 10. Oder, ja.
Okay. Total stark.
Anyway.
Also, danke, liebe Leber. Danke euch, dass ihr das so
nochmal kurz
mitbegleitet habt hier. Aber ist das, kennt ihr das auch, dass dann solche alten Glaubenssätze dann 20, 30 Jahre später sich irgendwie nochmal melden und dann
50 Jahre später auch.
Sich eher 50 Jahre auch nochmal.
Ich meine wirklich, also sozusagen mein Anfangssatz, der kam jetzt vor ein paar Wochen, dachte ich, ach so, der heißt das.
Dein Anfangssatz, darf ich den erfahren?
Bin ich in der Therapie am Anfang konfrontiert worden, mit irgendwie Anfang 30, weil ich immer sagte, ich glaube, ich schaff's nicht. Mhm. Und dann sagte meine Therapeutin dann über Jahre immer, was heißt denn nochmal S? Und da habe ich immer gesagt, das weiß ich nicht. Mhm. Obwohl ich durch wirklich viele Vollwaschgänge dann bin. Und jetzt kam der mir aber vor ein paar Wochen, und da ging echt so ein Lachen durch meinen ganzen Körper, weil ich jetzt weiß, ich schaffe es nicht, so zu sein, wie ihr mich haben wollt. Mhm. Und damit bin ich sozusagen frei. Mhm. Mhm.
Sehr schön. Das heißt, das ist jetzt für dich der neue Satz oder hast du nochmal einen ganz anderen Satz? Das war jetzt sozusagen die Einsicht.
Nee, aber für mich hat es
die Deutung, ne? Diese Deutung verändert was.
Freiheit. Es ja. In Frieden. Zu, ja. Ja.
Es hat ganz viel mit Freiheit.
Damit kannst du im Frieden sein, dass du weißt, worauf sich dieses Nicht-Schaffen bezieht.
Ja.
Und es hat nichts mehr mit dir zu tun. Das macht die macht dich frei also dann, ne?
Im Sinne von, ich weiß, dass das ganz lange ein Teil von mir war,
ja.
Der sich tatsächlich erst jetzt zeigen wollte. Mhm. So, und dann schaue ich, was ich damit mache oder was da noch kommt.
Ja, ja. Das finde ich spannend. Wir waren ja am Anfang bei den Träumen und da ist es ja auch so, es ist letztlich gar nicht so entscheidend, was wir träumen, sondern wie wir es deuten und wie wir es auslegen. Mhm. Und das finde ich nämlich hier genauso. Es ist nicht so entscheidend, welcher Glaubenssatz sich jetzt da im Bauch, im Darm, im sonst wo manifestiert hat oder sozusagen eingenistet hat. Das sind ja vielleicht auch so Parasiten teilweise, ja, die man irgendwo, das finde ich jetzt bei meinem Beispiel ja tatsächlich so, weil das habe ich ja übernommen, so wie man das als Kind und Jugendlicher ja macht. Mhm. Man übernimmt ja fremde Gedanken, fremde Lebenswelten, fremde Gefühle. Ja, das ist ja in dem Sinne, habe ich da ja auch etwas, ich war wahrscheinlich empfänglich dafür, ja. Aber
ja, du sagtest ja auch das Thema Grenzen, es hätte nicht um genau. Grenzen gegeben. Das heißt, du bist selber, weißt du ja auch nicht, wie du eine Grenze setzen
und ich bin ja von meiner Kindheit her, genau. Grenzen, das war nicht meine Aufgabe, Grenzen zu setzen. Mhm. Und habe ich auch wenig erfahren, das stimmt. Mhm. Gleichzeitig habe ich so eine Vorstellungskraft, eine Fantasie, dass ich kann mir ja problemlos vorstellen, wie es wäre, schizophren zu sein. Das ist für mich überhaupt nichts, was jetzt außerhalb meiner Normalität wäre oder so. Ich habe so viel Fantasie. Das ist so wie heute in diesem Traum, ja. Ich kann komplett ausgefüllt sein bis zum Rand des Universums, sofern es den gibt, mit Traurigkeit und Einsamkeit. Das ist für mich ein Erleben. Das ist für mich auch Fülle. Übersteigt aber jetzt eigentlich alles, womit ich jetzt hier sitze mit meinem Körper, ne? Das ist viel größer als das. Und also da kann sich irgendwas so einnisten und dann entsorgt man das. Irgendwann. Mhm. 30 Jahre später, 20 Zeitpunkt Jahre, 40, 50.
Ja.
Vielleicht auch nochmal kurz vorm Sterben, ja?
Ja.
Kommt da vielleicht auch nochmal was. Das habe ich immer
das
wieder.
Gut. So.
Simplicity makes your life easier. Ja, are we finished?
Ja.
I can feel it.
Nicht wirklich, also ja und nein.
Nicht abgeschlossen. Genau. Aber
für den Moment.
Für die Stunde.
Wir setzen hier einfach mal ein Ende.
Ja, machen wir es einfach mal.
Vielen Dank. Boah. Ich fühle mich schön durchgeräuchert und wunderbar hier mit euch im Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.